Herzlich willkommen bei Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Dem Podcast, der neu denkt, was, wie und ob wir bauen. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner und ich darf diesen Podcast hosten. Zusammen mit Bauhaus Erde tauchen wir ein in zentrale Fragen zur und rund um die Bauwende. Sink, wie schaffen wir Kohlenstoffsenken? Storage, wie speichern Gebäude CO2 langfristig? Substitution, wie können wir kohlenstoffintensive Materialien ersetzen? Und Salvage, wie retten und bewahren wir Ressourcen und Gebäude, die bereits bestehen? In den 4 Folgen, live aufgezeichnet im und um das Proto Potsdam, nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Theorie, Praxis und konkrete Lösungsansätze. Wir schauen genau hin. Welche Rolle spielen Gebäude als CO2-Speicher? Wie funktioniert Kreislaufwirtschaft in der Praxis? Und vor allem, wie setzen wir die Bauwende eigentlich um? Das Konzept der Veranstaltung basiert auf dem 3S-Framework. Sink, Storage, Substitution und wurde von uns ergänzt um ein 4. S, Salvage. Mehr zum Konzept und zu den Inhalten der einzelnen Gespräche findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's los mit der aktuellen Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
Fast schon traditionell sage ich ganz am Anfang willkommen hier bei der letzten Folge der Veranstaltungsreihe Regenerativ Bauen und auch des Podcasts Regenerativ Bauen. Ganz zu Anfang der Hinweis, dass wir uns hier auf einer performativen Baustellenführung befinden. Genau. Und wo genau? Wir sind hier in Potsdam bei dem Forschungspavillon Proto Potsdam, wo wir radikal regional ja versucht haben zu bauen. Und genau darum geht es ja auch heute. Ich freue mich auf die Folge und übergebe an Angelika.
Danke, Nina. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, wieso wir auf einer performativen Baustelle sind.
Wir sind auf einer performativen Baustelle, weil der Forschungspavillon gerade noch auf dem Weg von der Baustelle zu einer Schaustelle ist. Ja, es fehlt noch der Feinschliff, würde ich sagen, bis wir dann die Schaustelle eröffnen können, ganz offiziell. Und ja.
Ich habe hier gerade ein paar verwirrte Blicke geerntet, dass wir neben dem Podcast auch noch performative Baustelle sind. Deswegen dachte ich, es ist ganz gut, wenn wir diese Information noch einmal mit abdecken. Janina, ganz lieben Dank für die Intro. Ich freue mich, dass wir heute die 4. und letzte Podcast-Episode aufnehmen von der tollen Serie Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Nina hat es auch schon gesagt, wir sind in Potsdam in der Nähe des Rechenzentrums und das ist quasi auch schon der Themenaufschlag für heute. Ich werde aber wie immer noch kurz was zur Serie sagen. Wir sprechen in dieser Serie vor allem über die Bauwende zwischen praktischen Herausforderungen und theoretischen Ansätzen und auch politischen Zielsetzungen. Davon haben wir in den letzten Episoden wahnsinnig viel gehört und dieses Mal sprechen wir einen Tacken praktischer, würde ich sagen. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner, ich darf diese Serie moderieren und möchte mich in dem Zuge auch noch ein letztes Mal beim Team bedanken vom Bauhaus der Erde für die Einladung, dass ich das überhaupt machen darf, die Serie hosten darf und in dem Rahmen einen ganz besonderen Dank an Nina Peters, die wir schon gehört haben, Georg Hubmann und Angelika Drescher, die für das Projekt verantwortlich sind. Und damit möchte ich einmal kurz einsteigen in das Framework, das der Aufschlagpunkt war für die Veranstaltung, und zwar das sogenannte 3S-Framework, das wir um ein 4. S erweitert haben und über das wir heute reden. Die 3 S'e, die wir bisher schon durchwegt haben, waren einmal Sink, Storage und Substitution. Und heute sprechen wir über Salvage, also die Bergung bzw. Rettung von Baustoffen oder bereits Gebauten. Der Framework selbst wurde gemeinsam vom Bauhaus der Erde mit Galina Czochina entwickelt und ist eine Grundlage, um bessere Entscheidungsprozesse zu etablieren, die kohlenstoffbewusster sind. Und genau dieses Kohlenstoffspeichern behandeln wir heute auch, und zwar dann, wenn wir uns den Bestand genauer anschauen. Das letzte Mal ist es darum gegangen, wie wir konventionelle Baupraktiken neu interpretieren können, regenerativ bauen. Und heute gehen wir quasi noch einen Schritt weiter im Lebenszyklus und schauen uns eben all das an, was es schon gibt und was wir damit machen können. die Bauwende oder das Arbeiten mit dem Bestand ist in, könnte man sagen. Annabelle von Reutern, die heute auch unsere Gästin ist, mitunter sagt es auch immer wieder, wenn wir über dieses Thema sprechen, es ist in aller Munde. Die Frage ist aber auch, was passiert denn eigentlich schon? Wie weit sind wir schon, wenn wir wirklich praktisch arbeiten? Und das schauen wir uns heute mit unseren Gästen an und damit möchte ich auch direkt einsteigen in die Vorstellung unserer Gästinnen. Wie immer haben wir ganz unterschiedliche Rollen abgedeckt, um wirklich einen breiten Eindruck zu bekommen, weil Arbeiten mit dem Bestand heißt nicht nur Dinge neu und umbauen, sondern vielleicht auch sie anders nutzen. Und das ist auch schon der Aufschlag für unsere erste Gästin, und zwar Anja Engel. Ich habe vorher schon erwähnt, das Rechenzentrum, dem wir wirklich gegenüber sitzen. Also wenn wir über die Straße schauen, erblicken wir es ganz leicht durch die Bäume hindurch. Anja, du bist seit Sommer 2015 Kultur- und Hausmanagerin des Rechenzentrums. Ich hoffe, du sagst uns gleich noch, was das eigentlich bedeutet. Du bist in der Rolle verantwortlich für die Verwaltung, Community, Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung des Zentrums zu einem soziokrativen Ort in der Potsdamer Mitte. Das heißt, du hast eine ganze Reihe von Hüten auf. Ich bin ganz gespannt, wie dein Blick ist auf dieses Thema und was es eigentlich heißt, ein Gebäude vor dem Abriss zu retten. Und ob das überhaupt schon der Fall ist, werden wir vielleicht auch noch erfahren, wie man das macht, was es heißt, erfolgreich umzunutzen und dabei intensiv zu lobbyieren und sich ja wirklich praktisch dem Abriss entgegenzustemmen. Du bist außerdem Mitinitiatorin der Initiative Alte Brauerei und der Kulturlobby Potsdam. Durch Aktionen und Proteste im öffentlichen Raum hast du 2014 die Bewegung gestartet und 2015 ermöglicht, dass das Rechenzentrum jetzt das ist, was es ist. Und als Mitentwicklerin und ehemalige Leiterin des Localize Festivals bist du auch im kulturellen und künstlerischen Raum wahnsinnig viel unterwegs. Anja, schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Und wir steigen ein, wie immer, mit einer kurzen Verortungsfrage an euch alle. Und von dir wüsste ich gerne, wie können wir sicherstellen, dass heute gut gebaute Gebäude in 100 Jahren noch sinnvoll genutzt werden? Wenn du dir anschaust, wo du gerade arbeitest, wie müsste heute etwas gebaut werden?
Oh. Ja, hallo, danke für die Einladung. Das war ein kurzer Anfahrtsweg. Sehr praktisch. Wie müsste heute gebaut werden, damit man das Gebäude noch in 100 Jahren nutzen kann? Okay, ich bin von Hause aus Medienwissenschaftlerin und Kulturarbeiterin und in dieser Rolle ja auch hier, ne, aus der Nutzung zu sprechen. Und wenn ich da auf die Nutzungserfahrung, Umnutzungserfahrung schaue, die wir im Rechenzentrum haben, geht es, glaube ich, darum, dass man so baut, dass man sich an die verschiedenen, sich ändernden Bedarfe das anpassen kann. Weil klar ist, Gesellschaft verändert sich, die Bedarfe verändern sich, es gibt große Transformationsprozesse und das sollte sich auch im Bauen abbilden.
Ich habe vorhin schon gesagt, du hast wahnsinnig viele Rollen. Gibt es für dich eine, die du entweder als Kern deiner Arbeit begreifst oder etwas, was du am wichtigsten findest für dich selbst?
Ich denke, es dreht sich alles um Verknüpfung. Also verknüpfen und verbinden ist mir lieber als dieser Vernetzungsbegriff. Und das meint, hier in erster Linie fing es an mit Thema und Raum und dann ging es darum, Menschen mit Raum zu verknüpfen, dann die Menschen untereinander, die auch zum Teil mit großer Anonymität diesen Raum nutzen. Und dann verknüpfen wir auch, oder geht es darum, diese Nutzung, die im Inneren passiert, nach außen zu bringen und in den Jahren zunehmend darum, weil die Liebe zum Rechenzentrum, ich weiß nicht, ob ihr jetzt genug wisst, um zu verstehen, worüber ich spreche, die ist aus der Nutzung entstanden. In unserem Fall war es nicht so, dass wir gesagt haben, das ist das Gebäude, das ist geeignet als Ort für künstlerisches, kreatives, soziales Arbeiten, sondern nachdem wir aktivistisch auf der Straße Raum eingefordert haben, hat die Stadt gesagt, okay, nimm doch diesen Raum. Und erst aus der Nutzung ist dann die Beschäftigung damit entstanden. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Was hat das für eine Geschichte? Was hat das für Potenzial? Was hat das auch als Gebäude, das, weil es ja für den Abriss vorgesehen war, natürlich auch, also die Zeit hat da einfach viele Spuren hinterlassen, die Bausubstanz ist in die Jahre gekommen. Was hat das für Qualitäten? Und aus der Nutzung ist die Liebe zu diesem Bau entstanden und dann auch die Bewegung, okay, wir wollen das erhalten. Also nicht von außen, das wäre gut, sondern die Nutzung hat eigentlich auch erst gezeigt, wie gut es geeignet ist.
Willkommen zurück. Auch ich bin wieder dabei und ergänze hier und da wieder mit Einwürfen wie in den vorigen Podcast-Episoden. Und ich möchte gern starten mit ein bisschen mehr Informationen zum Rechenzentrum, über das wir auch gerade schon gehört haben. Das Rechenzentrum Potsdam ist weit mehr als nur ein Gebäude. Es ist ein lebendiges Symbol für Transformation, Gemeinschaft und das Ringen um städtische Identität. Erbaut zwischen 1969 bis 1971 als modernes Datenverarbeitungszentrum der DDR, das wurde schon erwähnt, stand es damals für den Aufbruch in eine digitalisierte Zukunft und für den Versuch, mit Technologie gesellschaftlichen Fortschritt zu gestalten. Heute, nach Teilabrissen und Umnutzungen, ist das fünfgeschossige Verwaltungsgebäude als Kunst- und Kreativhaus das größte soziokreative Zentrum Brandenburgs, ein Ort, an dem Kunst, Kultur und soziale Projekte Raum finden. Das Rechenzentrum steht exemplarisch für das, was wir in der Bauwende brauchen. Einen respektvollen Umgang mit dem Bestand, die Fähigkeit zur Umnutzung und die Offenheit, neue Nutzungen in historische Strukturen zu integrieren. Es ist ein Ort der Bewegung und Begegnung, des Austauschs und der kreativen Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart. Und damit ein Vorbild für nachhaltige Stadtentwicklung, die auf Teilhabe, Innovation und Gemeinschaft setzt. In einer Stadt, die immer wieder neu über ihre Identität und ihre Zukunft verhandelt, ist das Rechenzentrum ein starker Anker. Es zeigt, wie alte Bauten mit neuem Leben gefüllt werden können und wie wichtig es ist, solche Orte der Transformation zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Ja, danke für diesen super ersten Einblick. Wir nehmen all diese Themen, die ihr jetzt auf den Tisch legt, auch mit. Ich glaube, das Nutzungsthema ist auch ein wahnsinnig wichtiges ganz insgesamt, ne, wenn wir darüber reden, was passiert mit dem, was schon da ist. Damit möchte ich aber auch direkt weitergehen zu Johannes Scholz. Du bist Umweltingenieur an der Technischen Universität Berlin und arbeitest dort seit 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dein Forschungsschwerpunkt liegt vor allem auf Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Also das heißt, du bist Zirkularitätsexperte. Und du entwickelst aber parallel dazu auch digitale Technologien zur Verbesserung der Materialeffizienz. Und wir haben tatsächlich auch über Wissenschaftskommunikation und Gamification gesprochen. Beziehungsweise steht das auch in deiner Bio. Oder ist es etwas, was du machst? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute auch mit dabei bist und diese unterschiedlichen Ebenen hoffentlich mit uns gemeinsam verknüpfst. Und auch mit dir steigen wir ein mit einer Frage. Und zwar, wie können wir Gebäude so planen und bauen, dass sie nicht nur für Jahrzehnte, sondern über Generationen hinweg genutzt werden? Aus deiner Perspektive, wie würdest du diese Frage beantworten?
Okay, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier an diesem Gespräch teilnehmen kann. Und ja, also mein Hintergrund ist, dass ich vom Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie komme und dementsprechend ist natürlich das Hauptargument das Denken in Kreisläufen. Und zwar, dass wir Produkte, aber auch Gebäude als Produkte von Anfang an so denken, dass sie kreislauffähig werden. Und Kreislaufwirtschaft und kreislauffähiges Bauen umschließt dabei immer verschiedene Eigenschaften, die dann erfüllt sein müssen, um so eine Kreislaufwirtschaftsfähigkeit herzustellen. Und das beginnt bei der Konzipierung eines Produktes oder eines Gebäudes, geht dann in die Umsetzung, in die Nutzung und dann aber auch in das End of Life des Produktes, um dann dazu zu sorgen, dass dann möglichst große Anteile dieses Gebäudes im Kreislauf bleiben und optimalerweise in der Nutzung bleiben. Weil solange ein Gebäude in der Nutzung bleibt, ist ja auch das, was mal investiert wurde, um dieses Gebäude herzustellen und zu bauen, dann ja auch vorhanden und davon kann profitiert werden, weil Recycling ist gerade im Bereich von Gebäuden ja ein sehr wichtiges Thema, aber was hier auch zu beobachten ist, dass Recycling in den meisten Fällen minderwertiges Recycling bedeutet, wo einfach sehr viel von den Materialwerten, die verbaut wurden, zerstört werden, um dann zwar wieder eine andere Nutzung zu kommen, aber diese Nutzung ist in den wenigsten Fällen auf dem identischen Niveau wie die vorherige Nutzung. Das beste Beispiel dafür ist das Recycling von Beton, was zwar nominell eine sehr, sehr hohe Recyclingrate hat, aber in den seltensten Fällen wird aus dem Beton neuer Beton, sondern dieser wird hauptsächlich dann als Untergrund für Straßen verwendet oder für den Deponiebau. Also im Kreislauf ist das nicht, sondern das ist dann mehr die Kaskadennutzung oder die Führung in andere Nutzungszwecke. Und Kreislaufwirtschaft ist für mich das, was erreicht werden sollte.
Wo sind wir da gerade, wenn wir uns Deutschland anschauen? Auf einem Zwischenstand in Anführungszeichen? Wo siehst du uns da?
Ich würde tatsächlich sagen, in den Anfängen. Also es wird sehr viel konzeptionell erarbeitet und viel gedacht, aber dass es dann tatsächlich umgesetzt wird, das wird tatsächlich noch dauern. Aber das liegt jetzt nicht an den mangelnden Ideen, sondern es liegt halt auch an der Lebensdauer von Gebäuden. Also wir reden jetzt ja aktuell über Gebäude, die vor 50 Jahren gebaut wurden. Und die wurden natürlich ganz anders konzipiert und errichtet. Und damit dann heutzutage gebaute Gebäude, die kreislauffähig konzipiert wurden, ihre neuen Fähigkeiten zeigen können, dauert es ja erstmal 50 Jahre und dementsprechend hoffentlich mehr als 50 Jahre. Aber genau dementsprechend, das, was aktuell im Bestand ist, da sind wir tatsächlich noch nicht ganz so weit, was die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit angeht.
Ja, was wir mit den 50er, 60er Jahre Bauten tun und anstellen können, da werden wir sicher vielleicht auch nochmal heute drauf zu sprechen kommen. Also was tun wir mit all den Dingen, die eben nicht kreislauffähig errichtet wurden. Aber danke für deinen Input. Wir machen weiter mit dem nächsten Sprecher, und zwar mit Dominik Schmidt von IFUB. Von dem IFUB. Du bist Teil dieses Büros und sagst vielleicht auch gleich nochmal selbst was zum Namen. Euch schreibt man mit einem Sternchen hinten dran. Und wenn man auf eurer Webseite ist, sieht man so ganz viele unterschiedliche Endungen durchhüpfen. Du praktizierst Architektur, also bist Architekt und Innenarchitekt für das Gemeinwohl. Auch dazu wirst du vielleicht gleich nochmal selbst was sagen. Und bist außerdem auch engagiert bei Architects for Future. Du hast bisher auch schon an unterschiedlichen Themen gearbeitet, baust um und weiter, in großen als auch in kleinen Projekten, und hast in deine Bio geschrieben, Abriss sollte immer das allerletzte Mittel darstellen, um sich mit dem gebauten Raum auseinanderzusetzen. Schön, dass du da bist, Dominik.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Freut mich, hier zu sitzen, hinter diesen dich zu sehen hinter diesen begrünten Erdhaufen.
Ja, inzwischen schaut die Baustelle auch schon ein bisschen anders aus als beim ersten Mal. Wir schauen, aber trotzdem, wir steigen ein nochmal mit derselben Frage. Auch an dich, wie können wir sicherstellen, dass das, was wir heute bauen, auch in 100 Jahren noch sinnvoll genutzt wird? Wie antwortest du auf diese Frage?
Da kann ich bei Anja gleich anknüpfen, weil sie meinte ja flexibel. Also wir müssen flexibel bauen für sämtliche Nutzungen, also die später mal kommen können. Das heißt, Wohnungen sollten geteilt werden können, vielleicht auch Tragwerke schon so bemessen sein, dass da auch andere Nutzungen reinkommen können. Schadstofffrei bauen ist wichtig. Denn nur wenn man jetzt sieht, was damals verbaut wurde, dann sagt jeder immer abreißen und dann landet es auf der Deponie irgendwo und ist ja nicht weg, ist ja noch hier. Also materialbewusst und schadstofffrei bauen.
Eure Praxis, du hast uns vorher so kleine Totebags mitgebracht mit euren Grundsätzen drauf.
Ja.
Diese neue Art von Bauen hat ganz oft auch was mit einer anderen Verantwortlichkeit oder einem anderen Verantwortungsbewusstsein zu tun. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie ihr eure Praxis versteht und was das vielleicht auch mit Gemeinwohl zu tun hat.
Also man muss, um diese Bauwende voranzubringen, mehr ausholen, als nur das auf dem Architekturbegriff und in der Architektur zu sehen. Das heißt, wir müssen für das Gemeinwohl bauen, wir müssen für alle Menschen bauen, wir müssen soziale Strukturen mitdenken. Wir müssen Kreisläufe mitdenken, Abfallwirtschaftskreisläufe, wie der Johannes gerade hier genannt hat. Und das ist unser Ansatz, ist nicht nur das Bauwerk.
Danke dir. Und damit gehen wir über zur letzten Sprecherin von heute, und zwar Annabel von Reutern. Annabel, schön, dass du da bist. Du bist auch Architektin. Wir haben heute eine richtige Architektinnenrunde. Ich glaube, fast am stärksten besetzt bisher. Ein Panel hatten wir, wo auch zwei Architektinnen bisher da waren. Du beschäftigst dich auch schon eine ganze Weile sehr intensiv mit dem Bauen und vor allem auch mit dem zirkulären Bauen, mit Materialkreisläufen in der Bauindustrie. Du hast eben Architektur studiert an der RWTH Aachen und an der TU Berlin und hast dann in klassischen Planungsbüros gearbeitet, bevor du dich 2019 neu orientiert hast und dann gewechselt hast wirklich ins Zirkuläre in Anführungszeichen und bei Concola im Business Development Bereich tätig warst. Und bist jetzt quasi wieder auf die andere Seite zurückgewechselt, hinein ins eigene Architekturbüro, in Anführungszeichen. Das Projekt, das du gerade mit zwei Partnerinnen gestartet hast, nennt sich Thomas Transformation of Material in Space. Und du bist außerdem engagiert als Teil von Architects for Future. Und ja, hier also nochmal ein Match auf dem Panel. Und außerdem setzt dich generell auch im Verband für Bauen im Bestand ein für nachhaltige Baupraxen. Annabel, wir starten mit derselben Frage auch an dich. Wie können wir denn sicherstellen, dass das, was wir heute bauen, auch in 100 Jahren noch sinnvoll genutzt wird?
Ja, es wurde alles schon gesagt, nur noch nicht von jeder. Flexibel, kreislauffähig, mit verschiedenen Nutzungen zu besetzen. Ich ergänze dennoch, Bauen und die Gebäude sind nicht das Problem, die Menschen sind das Problem. Also ich habe ja auch in den letzten Jahren sehr viel Gebäude gesehen, die abgerissen worden sind, meiner Meinung nach ohne Grund. Und ich glaube, wir müssen eher was an unserer Einstellung ändern zu den Objekten. Warum kann ein Kaufhaus kein Wohnhaus sein? Warum kann ein Hotel kein Büro sein? All diese Dinge. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Einstellungsfrage und auch eine Frage von Regulatorik. Denn häufig sind die Gründe Arbeitsstättenrichtlinie, DIN-Normung und so weiter. Also das ist definitiv auch ein Riesenthema und ein Riesenproblem.
Das Thema oder das Umbauen oder Bauen im Bestand oder das Um- und Weiternutzen ist auch sehr oft verbunden mit Fragen der Finanzierung. Du bewegst dich ja auch in Bereichen oder hast ein großes Interesse, würde ich sagen. Bin gespannt, wie du selbst da drauf blickst, an wie kann man sowas überhaupt finanzieren? Was sagen auch Entwickler aus diesem Bereich? Und bewegst dich auch bewusst in Kreisen, die das vielleicht möglich machen wollen oder vielleicht noch nicht überzeugt sind, um da reinzugehen, die so ein bisschen zu pieksen? Vielleicht kannst du nochmal aus deiner persönlichen Perspektive auch sagen, wie du diesen Begriff Salvage, also dieses Retten, verstehst und was für dich dabei die wichtigsten Aspekte sind, um das wirklich voranzutreiben.
Gerne. Also grundsätzlich bewege ich mich gerne in allen Bereichen rund um die Immobilie. Allein der Begriff Immobilie wird ja bei Architekten nicht so gerne verwendet. Da geht es immer um das Haus oder das Gebäude. Und ich bin der Meinung, wir müssen dieses Silo-Denken aufbrechen, dass es entweder nur die Immobilienbranche ist oder nur die Architektinnenschaft oder nur die Baubranche, weil wir reden ja am Ende alle über das gleiche Objekt, wie auch immer. Und da auch ein Wissen zu generieren, was bedeutet das eigentlich abzureißen? Also was steckt da an grauer Energie drin, an goldener Energie, also auch Baukultur, Identität, all diese Dinge. Und das ist bei ganz vielen einfach überhaupt nicht präsent. Das ist einfach ein Asset, so um in der Sprache mal unterwegs zu sein. Und das liefert Rendite. Und das ist es, ne? Also das ist einfach total entkoppelt von dieser Architekturwelt. Und das aufzubrechen und die Leute mehr zusammenzubringen und dann einen Sinn für zu entwickeln, das ist mir sehr wichtig. Zu dem Begriff retten, also oder Bauteile retten oder auch ganze Gebäude, war ich ja eben mit Concola lange unterwegs. Und da gab es dann ja auch häufig so Kritik, so ja, ihr rettet dann irgendwie ein paar Leuchten, was bringt das denn? Und natürlich ist es wichtiger, das Gebäude zu erhalten, als die Leuchten. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also jeder, wie er kann oder wie sie kann. Und man muss ja auch im Kleinen mal anfangen. Deswegen sehe ich das als gleichwertigen Prozess. Zum Beispiel haben wir mit Thomas, wir sehen uns ja auch eher als Projektentwicklung oder als Architekturunternehmung, um auch diesen klassischen Architekturbürobegriff mal aufzubrechen, haben wir dieses Jahr bei diesem Wettbewerb in Celle mitgemacht für die Umnutzung des Karstadt-Gebäudes, was eben leer steht. Und da haben wir als Nutzung ein Datacenter vorgeschlagen, was zur Folge hat, dass im Grunde 100% der Bausubstanz erhalten werden kann, also gerettet werden kann. Also nicht, also das Gebäude an sich kann komplett erhalten werden, weil nichts ausgeschnitten werden muss. Die Fassade kann im Grunde auch erhalten bleiben, weil ein Datacenter keine Fenster braucht. Und das ist vielleicht eine ungewöhnliche Nutzung, aber sie erhält fast das gesamte Gebäude. Und ich glaube, das muss auch viel mehr gedacht werden. Und da kommt es dann ganz oft ja zu der Frage, dann ist es aber zu dem Thema, es ist ja nicht mehr schön. So, und dann ich so, was ist denn Schönheit? Also ist es nicht vielleicht auch schön, wenn etwas erhalten wird und sozusagen nicht noch weiter den Planeten zerstören? Darüber würde ich heute auch gerne sprechen.
Da kommen wir sicher gleich noch dazu. Ich möchte einmal das kurz zu Anja spielen und zwar euch oder dich gerne fragen, was konkret für euch das Erhalten hier heißt. Baut ihr um, baut ihr auseinander, baut ihr was dazu? Was heißt konkret, dieses Projekt zu beleben für euch?
Na, unsere Idee vom Erhalten, das geht darum, Verdrängung zu verhindern. Also es geht darum, was passiert dort im Inneren. Es ist eine gemeinwohlorientierte Organisationsbetriebsform in einem kommunalen Bau. Also das sind erstmal die wichtigsten Dinge. Es geht darum, bezahlbaren Raum für viele Menschen in innerstädtischer, sichtbarer Lage zu erhalten. Und da wir seit Anbeginn immer viel damit beschäftigt sind, überhaupt die Existenz zu sichern, ging es nicht relativ spät, aber erst nach ein paar Jahren eigentlich damit los, sich zu fragen, was kann man in dieser Bausubstanz eigentlich machen? Erstmal haben wir angefangen, diesen ehemaligen Verwaltungsbau mit der neuen Nutzung zu transformieren, also irgendwie den Nadelfilz raus und anderen Estrich rein, also solche kleinen Dinge ging es. Und was jetzt aber ja auch, es gab Studierende der TU Berlin vom Natural Building Lab, die sich intensiv mit dem Haus beschäftigt haben und mit dem Fokus auf ökologische und nutzerinnenorientierte Sanierung zusammen mit uns die ersten konkreteren Konzepte erarbeitet haben. Und da steht ganz klar in der Mitte, bedarfsorientiert, möglichst, ja eigentlich das Thema DIN-Norm kam ja schon, ne? Also zu gucken, was brauchen die Leute, die das im Nachgang nutzen, eigentlich wirklich. Was so interessant ist, wir sind ja auch umgeben von erinnerungskulturellen, historischen Debatten am Standort der ehemaligen Garnisonkirche, auf die dann zu DDR-Zeiten ein Datacenter, ein Rechenzentrum gebaut worden ist, mit einem denkmalgeschützten Mosaik im Erdgeschosssockel. Also hier kommt einfach ganz viel aufeinander, dass wir auch so Debatten haben intern, auch wäre nicht Denkmalschutz fürs ganze Haus gut, aber nein, wir wollen ja transformierbar bleiben. Das heißt, wir fangen damit an. Ganz wichtig ist, wir wollen es irgendwie als Kind seiner Zeit wieder erkennbar machen, ohne jetzt selbst zu den Rekonstruktionsfreunden zu werden, die sagen, es muss irgendwie historisch alles wieder hergestellt werden, was ja so ein schmaler Grat ist. Ja? Das heißt, als Kind seiner Zeit erkennbar, mehr Öffnung zur Stadt, weil ein Verwaltungszentrum hatte natürlich wenig Schnittstellen und ein Kultur-, Kreativ-, sozialer Ort, der muss sich mehr öffnen. Wir wollen das sind so die Fakten, auf die wir uns alleine können. Wir wollen das Dach aktivieren und vor allem muss es in einem Verhältnis sein, dass alle Ansprüche an irgendwie soll repräsentativer sein und offener. Gleichzeitig muss das Verhältnis von vermietbarer Fläche und Umbau in einem guten Verhältnis sein, weil das Ziel ist, dass es bezahlbare Räume gibt.
Das hat Annabelle ja auch ganz kurz so durchscheinen lassen, dieser Begriff Asset oder dass es ja auch oft einen gewissen Druck auf solche Objekte gibt in der Stadtstruktur. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, wie das bei dem Projekt war oder ob es quasi immer noch so einen Druck aus dieser Perspektive heraus gibt?
Der Druck ist nach wie vor groß. Tatsächlich sieht der Bebauungsplan für dieses Areal nach wie vor den Abriss vor. Es gibt mittlerweile im städtischen Parlament, also hier in Potsdam heißt das Stadtverordnetenversammlung, einen gefassten Beschluss, dass das Rechenzentrum als Teil eines Forums an der Plantage im Nebeneinander mit dem barocken, rekonstruierten, also Turm der ehemaligen Garnisonkirche, in einem Nebeneinander erhalten bleibt. Und das ist quasi so ein erster, da hat sich unser Arbeiten, die Verschiebung des Diskurses, die Auseinandersetzung mit dem Ort, die erfolgreiche Nutzung, quasi hat den Diskurs verschoben und sich dann auch jetzt in einem neuen Stadtverordnetenbeschluss gegossen. Und das war ein Riesenerfolg. Aber nach wie vor ist die Nutzung befristet bis zum Januar 26, was in so Entwicklungszyklen natürlich nichts ist. Ja. Und der Druck für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer wird natürlich mit jedem Monat größer. Also ich brauche Planungssicherheit, wo kann ich denn ab 26 meiner Arbeit nachgehen? Da ist Druck. Und wir sind dabei, Druck zu machen, anhaltend auf Politik, auf das Netzwerk der Unterstützerinnen zu erweitern und sind da schon viele, viele Schritte vorangekommen. Und Annabelle, du sagtest, die Menschen müssen sich ändern. Also ich finde auch irgendwie, ich bin da auch immer fassungsloser, sprachloser, dass das alles da ist. Und wir sind in Potsdam in einer Stadt, davon gibt es auch viele, aber hier kristallisiert sich das ja extrem raus mit einem sehr starken Innenstadtumbau seit der Wiedervereinigung. Wo auch jetzt in diesem Jahr wird gerade nebenan der Staudenhof abgerissen, ein sozialer Wohnungsbau aus den 70ern. Und kurz bevor der Abriss beendet ist, wird noch gesagt, ah, wir haben jetzt leider doch kein Geld mehr, da Sozialwohnung als Ersatzbau zu bauen. Also die Menschen müssen sich ändern, beziehungsweise hier ganz stark die Politik. Da, ja, das ist natürlich alles extrem fahrlässig.
Ich will das gerne weiterspielen in die Architektinnenperspektive. Wie müssen sich denn die Architektinnen ändern? Dominik, vielleicht magst du kurz was zu sagen, wie das für euch ist, wenn ihr anfangt, in Projekte hineinzugehen. Welche Schwierigkeiten stellen sich euch? Wir haben in vergangenen Gesprächen auch schon viel drüber gesprochen. Planungsphase 0, wo fängt man überhaupt an solchen Dingen zu arbeiten? Oft kommen Planerinnen und Planer auch zu spät. Ne? Dann ist es irgendwie schon im Gange, der Abriss in Anführungszeichen. Wie blickst du auf dieses Thema?
Also meistens ist es ja, also sind wir immer viel zu spät schon dran. Also wir werden meistens ja schon hinzugezogen, wenn ein Abriss schon auch feststeht oder wenn man sagt, wir möchten da ein neues Gebäude bauen, einen neuen Wohnbau und da ist ein Bestandsgebäude und da wurden ja schon die meisten Stricke gespannt durch Entwicklerinnen, durch öffentliche Auftraggeber etc. Das heißt, es müssen viel früher reingehen und da schon beraten und da schon mehr in die Projektentwicklungsebene schon mal einsteigen und da viel mehr beratend sein, um dann da eben den größeren Hebel zu haben.
Wenn ihr das Glück habt, einen Bauherren zu haben, der euch einen Bestand in die Hand gibt und sagt, macht mal was damit oder was kann ich damit tun, weil das hat man ja manchmal schon auch, dass es tatsächlich das Interesse von Bauherrinnen und Bauherren gibt, wirklich etwas zu tun mit vielleicht einem Ding, das nicht mehr so im besten Zustand ist. Was sind da eure Herangehensweise? Wie nutzt ihr Material am besten weiter? Wie sind Kreisläufe zu erhalten?
Also am besten natürlich den Bestand in seiner Fülle, in seinem vollen Umfang, solange es geht, zu nutzen. Also erstmal nicht abzureißen, nichts, ich sag mal, es gibt immer, Lacaton Vassal hat mal diesen Begriff, den nomadischen Raum benutzt. Das heißt, man sucht eigentlich eine Nutzung für den richtigen, also es gibt einen bestehenden Raum und man sucht die richtige Nutzung dafür. Das wäre das Ideal, also finde ich immer, dass man sagt, es ist nur eine Allokation, das heißt, es ist nur also die Verteilung ist blöd. Und jetzt haben wir ein Bestandsgebäude wie das Rechenzentrum hier und jetzt müssen wir eigentlich nur die geeigneten Nutzer finden, Nutzerinnen finden und dann funktioniert das alles wieder. So, das ist jetzt eine Idealvorstellung. Ja. Und dann muss man halt, danach kommen halt die ganzen, also erstmal die Wünsche und die Bedarfe. Also erstmal die Bedarfe hinterfragen, es ist wieder eher so Projektentwicklungsphase oder in Phase 0, was braucht man? Braucht man das überhaupt? Braucht man nicht? Kommt man mit weniger klar? Hat der Auftraggebende vielleicht die ganzen Flächen schon in einem anderen, jetzt wieder über Assets oder über halt, wenn man große Firmen hat, die haben ja genug Platz woanders, kriegt man vielleicht durch eine schlaue Umorganisation alle neuen Arbeitsplätze zum Beispiel unter. Mhm. Also muss es immer bauen sein. Unser erster Punkt beim IFOP ist ja nicht bauen.
Ja.
Also dann bleiben wir doch dabei. Bauen wir nicht. Versuchen wir einfach zu organisieren.
Wenn wir jetzt doch zum End of Life kommen, ich spiele es weiter an Johannes, ganz elegant. Wenn wir doch zum End of Life kommen und Materialien übrig bleiben oder wir etwas abreißen, wie sehen gerade solche Materialkreisläufe aus? Wo sind Potenziale, die wir vielleicht noch nicht nutzen und was funktioniert noch gar nicht aus deiner Perspektive?
Okay, also das End of Life von Gebäuden, es hängt immer, sage ich mal, ein Stück weit davon ab, was man hat für ein Gebäude hat und was man eigentlich für ein Abrissunternehmen hat. Also es gibt dort verschiedene Vorschriften, die eigentlich auch schon den Rückbau vorsehen und dieser Rückbau sieht auch schon die getrennte oder den selektiven Rückbau von verschiedenen Gebäudebestandteilen vor, welcher dann den weiteren Recyclingprozess unterstützen soll. Ob das gemacht wird oder nicht, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was jetzt eigentlich gerade für ein Gebäude vorliegt und ja, wie sehr sich diese Partei daran hält. Also ist dann natürlich auch immer eine Frage, wie ist der Vollzug eigentlich? Inwiefern wird das eigentlich kontrolliert, dass diese selektiven Rückbauvorgaben eigentlich eingehalten werden? Dann kommt es natürlich auf die verschiedenen Materialströme an, die im Gebäude sind. Also in einem Gebäude ist ja eigentlich alles drinne verbaut, was man sich so vorstellen kann. Wir haben Fenstergläser, wir haben ganz viel Ziegel, wir haben Beton, wir haben Holz, wir haben Elektrogeräte, wir haben Textilien, wir haben Kunststoffe. Also wir haben ein wahnsinnig komplexes Gemisch an verschiedensten Materialien, die ja alle eine Funktion erfüllen. Ob die Funktion jetzt so sinnvoll ist, da kann man sich immer drüber streiten, also wenn man so einen Suffizienzgedanken denkt, aber es ist ein wahnsinnig komplexes Gemisch an verschiedenen Baustoffen. Und dann ist es die Frage, welche Routen betrachten wir? Wenn wir jetzt zum Beispiel das konkrete Bau und Abriss, also die Construction and Demolition Waste anschauen, dann gibt es verschiedene Akteure, die dann zunächst Zerkleinerungsprozesse durchführen. Die haben dann verschiedene Aggregate, die dann Metalle abscheiden können. In der Regel ist es immer Aluminium oder Stahl, was dann abgetrennt wird, also Eisen- oder Nicht-Eisenmetalle. Dann haben wir Prozesse, die Kunststoffe abscheiden. Und am Ende bleibt dann eine gewisse Form von Gesteinskörnung drüber. Und was die relevante Frage ist, also was dann eigentlich auch schon beim Rückbau entschieden wird, ist die Qualität von diesem Rezyklat, was dann dort übrig bleibt. Weil das eine ist natürlich diese Schadstoffproblematik, die schon angesprochen wurde. Also wenn wir jetzt ein Gebäude haben, was mit Asbestfasern zum Beispiel gebaut wurde, dann ist es natürlich schwieriger, da einen gewissen Qualitätsstandard zu halten, als wenn wir ein Gebäude haben, was jetzt mit relativ schadstofffreien Materialien errichtet wurde. Und dann ist diese Qualität sehr entscheidend für das weitere Recycling. Also sind wir dann in der Lage, Qualitätsstandards zu treffen, die dann den Wiedereinbau ermöglichen, oder schaffen wir es halt nicht? Und dann sind halt minderwertigere Optionen eigentlich nur noch auf dem Tisch.
Hier will ich ganz gerne kurz einhaken beim Thema guter Abriss. Wie geht denn eigentlich guter Abriss? Also wenn wir schon abreißen oder Material abtragen müssen, worauf müssen wir dann eigentlich achten? Damit möglichst viel Material wiederverwendet und recycelt werden kann, muss der Rückbau eines Gebäudes sorgfältig geplant und durchgeführt werden, und zwar von Anfang an. Das ist leider nicht so oft der Fall, wenn man mal schaut, wie es auf Abrissstellen, also Baustellen, auf denen gerade abgerissen wird, aussieht, dann sieht man ganz oft, dass einfach nur reingeschlagen wird, so dass die Wände einfach irgendwie abfallen. Aber bereits bei der Planung eines Rückbaus kann und wird auch festgelegt, welche Bauteile und Materialien sortenrein getrennt und wiederverwendet werden können und sollen. Dabei ist es wichtig, dass alle Beteiligten von Bauherrinnen über Planerinnen bis zu den ausführenden Unternehmen eng zusammenarbeiten. Wichtige Schritte für einen guten Abriss sind beispielsweise erstens mal die Bestandsaufnahme und Dokumentation. Vor dem Rückbau wird das Gebäude genau analysiert, im besten Fall mit digitalen Tools aufgenommen, und alle verbauten Materialien und Bestandteile sind erfasst und werden dann dokumentiert. Wie gesagt, das ist hier der absolute Idealprozess, den ich hier gerade so versuche aufzuzeichnen. Dann geht's weiter mit der sortenreinen Trennung. Beim Abbruch werden Materialien wie Holz, Metall, Beton oder Glas möglichst sortenrein getrennt, und so können sie dann direkt wiederverwendet oder hochwertig recycelt werden. Als nächstes würde dann die schonende Demontage folgen. Statt alles mit der Abrissbirne zu zerstören, wie ich das vorher angedeutet habe, werden Bauteile im besten Fall vorsichtig demontiert, also rückgebaut. Das erhält ihre Qualität und ermöglicht eine direkte Wiederverwendung. Ist natürlich aber auch sehr aufwendig. Dann Weiterverwendung und Recycling. Demontierte Fenster, Türen, Holzbalken, Ziegelsteine, alles, was praktisch wiederverwendbar ist, kann dann in neue Bauprojekte gehen. Andere Materialien werden recycelt oder zu neuen Produkten verarbeitet. Und dann noch der Schritt digitaler Materialpass. Alle Informationen über Materialien und Bauteile werden im besten Fall dann auch wieder digital gespeichert, damit sie auch in Zukunft wiederverwendet werden können. Das heißt, im Idealfall gibt es nicht nur eine neue Einsatzstelle, sondern das Material wandert tatsächlich weiter im Zyklus.
Dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern kann man das kontrollieren, dass diese Qualitätsstandards eingehalten werden und inwiefern vertraut die andere Person, dass das Material, was ich jetzt als Rezyklat entgegennehme, dann diesen Standards entspricht. Also Vertrauen und Akzeptanz von Sekundärrohstoffen spielt hier auch eine ganz große Rolle.
Ich schaue mal in Annabelle und Dominiks Richtung so. Dominik, als wir gesprochen haben in der Vorbereitung, hast du auch gesagt, dass ihr gerade baut oder baut mit Bestandteilen aus dem Bestand. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, bevor ich Annabelle mal so ein bisschen frage, wie sieht das aus, wenn man ganz viele Dinge und Bauteile zusammensammelt und sie dann wieder loswerden will?
Ja, ich glaube, da ist Annabelle ja die Erfahrenere. Ne? Wir sind ja so ein bisschen Hands-on-Mentalität gerade auch unterwegs.
Ich finde das wahnsinnig interessant, weil ja viel auch im Klein-Klein passiert. Ne? Oder halt auch sehr viel Bestand da ist, der ja nicht, ist ja nicht 35 Mal dasselbe, sondern oft irgendwie ein Gebäudeteil oder Dinge, die man irgendwo rausnimmt. Mhm. Was heißt das, wenn man damit arbeiten will?
Einmal sehr viel Widerstände immer noch. Man hat Widerstände also wir haben das Glück, dass wir jetzt Auftraggebende hatten, die keine Widerstände haben, die das begrüßt haben, dass wir das machen. Aber ansonsten ausführende Firmen immer noch. Viele, die es wieder einzubauen. Es geht um Gewährleistung. Also was machen wir mit diesen Teilen? Jetzt geht es in unserem konkreten Fall vielleicht auch nur um Dachziegel. Da ist es relativ einfach, weil sie jetzt quasi, die müssen keinen Brandschutz erfüllen. Die müssen, das ist ein, da gibt's, kann man eine Materialprüfung durchführen, dass die noch halten und dass man die wieder einsetzen kann. Aber und dann ist auch der Lohn wieder so ein Ding, das Ding einzubauen. Also das Materialpreise sind einfach viel günstiger, Rohstoffe sind einfach viel günstiger als Lohn. Und das heißt, jetzt es ist günstiger, neue Ziegel zu kaufen fast und die einzubauen, als alte Ziegel abzudecken und wieder einzubauen. Also ja. Das ist auch der wirtschaftliche Faktor jetzt dabei. Und was wir noch machen, ist halt gerade einfach auch, wir bauen Waschbecken aus und Türen selber, um die dann halt wieder entweder einzubauen irgendwo, weil wir keinen finden, der sie ausbauen, oder halt dann sie auch einfach zu verschenken auf eBay Kleinanzeigen oder zu verkaufen. Also so, das sind vielleicht diese kleinen Tropfen auf dem heißen Stein, hatten wir vorher schon gesprochen. Aber es macht Spaß und es ist, glaube ich, wichtig. Und es ist wichtig, das auch nach außen zu tragen und jeden Ausführenden, jeden mitzunehmen und alle Beteiligten ein bisschen zu nerven auch manchmal.
Kannst du, werde ich von den Studis ganz oft gefragt, so how-to. Was heißt das? Sag mal ganz konkret, was das heißt. Wie kommt ihr an die Waschbecken und was tut ihr mit denen? Habt ihr einen WhatsApp-Chat, wo ihr die einfach so verschickt? Wie geht das?
Ich sage es dir ganz einfach, simpel. eBay kleiner zeigen. Ich will nicht Werbung machen für, heißt nur noch Kleinanzeigen, aber das ist ein gutes Mittel. Die gehen weg. Waschbecken gehen weg.
Super. Annabelle, was heißt das auf größerem Maßstab?
Fun. ich finde das richtig gut, dass ihr das auch selber macht und da auch was schöne Bilder kreiert. Du hast mir gerade eine wunderbare Postkarte mit einem Projekt von euch geschenkt, mit 100% reused Material, korrekt? Genau, und ich glaube, darum geht es, Bilder auch zu kreieren, um zu zeigen, das sieht nicht scheiße aus. Das ist Baukultur, das ist eine neue Art des Bauens und das ist vielleicht eine andere Ästhetik, die wir gerade so noch nicht kennen, aber das ist ja deswegen keine schlechte Ästhetik. Gibt es sowas überhaupt schlechte Ästhetik? Wahrscheinlich, ja. Aber muss man auch aushalten können. Und das sind einfach, ja.
Du musst bitte einmal eine Bildbeschreibung machen für alle Zuhörerinnen. Oh Gott, wie heißt das Projekt und wie sieht's aus? Mhm,
gerne. Also das Projekt heißt Lagerhaus Riesige Rosi in München. Das ist genau eine Lagerfläche für eine Boulderhalle, die öffentlich zugänglich ist, in einer U-Bahn-Unterführung.
Genau,
habe ich gut aufgepasst.
Super.
Wow, ich bin selber beeindruckt gerade. Und das ist sozusagen der ehemalige U-Bahn-Abgang. Der Sockel wurde verwendet, der wurde einfach erhalten. Und dann gibt es wie so eine kleine, ein kleines Häuschen, was oben drauf gesetzt worden ist. Also wie wenn ein Kind ein Haus zeichnen würde, das käme, glaube ich, in etwa bei raus. Wir haben Trapezblech, Dach. Wo habt ihr das her? Ah, weiß er nicht.
Das okay.
Alles lokal. Trapezblech, wir haben hier Holz. Die Tür wurde auch irgendwo ausgebaut. Also eine kleine Architektur, aber auch Architektur. Und ich glaube, darum geht's, den Leuten zu zeigen, macht das doch einfach mal, probiert das mal aus, das kann auch funktionieren. Was sind die großen Herausforderungen, die wir eben auch natürlich bei Concula hatten und auch alle, die sich damit beschäftigen? Die Baulogistik ist eigentlich ein Riesenthema. Also wer baut es wann aus? Wo wird es zwischengelagert? Da gibt es zum Beispiel in Düsseldorf jetzt auch den Bauwendehof, der gleich eine Werkstatt mit dabei hat, um die Dinge aufzubereiten und auch zu transformieren, gegebenenfalls in was Neues. Also Logistik ist ein Thema. Der komplette Bauablauf. Also wann wird auch in der Planung, also wenn wir uns so die Leistungsphasen anschauen, wann wird eigentlich mit dem Baumaterial angefangen zu planen? Und das kennen wir ja von LXSY-Architekten im Impact Hub in Berlin, dass die ja so flexibel geplant haben, weil sie wussten, sie werden überwiegend mit wiederverwendeten Bauteilen arbeiten wollen, dass verschiedene Dinge möglich sind und das Konzept trotzdem funktioniert. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass wir es aushalten zu sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, welches Material es wird. Ich weiß, es wird rot. So, und was es dann am Ende ist, wird sich zeigen. Und dass wir da eben auch den Planungsprozess umstricken zu einem kreislauffähigen Prozess, das ist ein Riesenthema.
Ich hake hier mal ein, wenn es darum geht, was neue Prozesse eigentlich sind und wie Bauen in Zukunft funktionieren soll. Damit Bauen wirklich kreislauffähig wird, müssen wir Bauprozesse grundlegend neu denken. Das fängt schon in der allerfrühesten Planungsphase an. Die Planphase 0 ist uns ja schon begegnet. Der Prozess des Bauens selbst muss insgesamt unter die Lupe genommen werden. Wie sind die Prozesse, in denen wir arbeiten? Wie ist das alles aufgesetzt? Wer sitzt mit am Tisch? Was heißt eigentlich integrale Planung? Wie arbeiten wir zusammen? Welche Kontexte gibt es, in denen Planung passiert? Und wo ist der erste Punkt, an dem alle irgendwie gemeinsam am Tisch sitzen? Also im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, bei denen Architektinnen, Ingenieure, Handwerker und Handwerkerinnen und die Bauherrschaft oft getrennt voneinander arbeiten, bedeutet integrale Planung insgesamt, alle Beteiligten denken und planen von Anfang an gemeinsam. So können sie von der ersten Idee bis zum Rückbau im Idealfall alle Aspekte eines Bauprojektes berücksichtigen und begleiten. Von der Materialwahl über die Konstruktion bis zur späteren Wiederverwertung. Wie gelingt jetzt aber so eine Umstellung auf integrale Planung, die Annabelle ja auch angedeutet hat? Dafür braucht es grundlegende neue Formen des Zusammenarbeitens, offene Kommunikation und den Einsatz digitaler Tools. Das haben wir auch beim Gebäuderessourcenpass schon mal gehört. Digitale Modelle helfen, alle relevanten Informationen über Materialien, Bauteile und Rückbauoptionen zu speichern und für spätere Nutzungen bereitzuhalten. So kann ein Gebäude nicht nur effizient geplant, sondern auch später einfach umgenutzt oder rückgebaut werden. Kreislauffähiges Bauen bedeutet also Planen für die Zukunft, digital dokumentiert, offen und flexibel denken und Prozesse neu aufsetzen und den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes mit allen Beteiligten gemeinsam im Blick behalten.
Genau, Handwerk mitnehmen, viel früher auch mit die Expertise des Handwerks wieder anerkennen und mit wertschätzen. Also ich glaube, dieses ganze Maintenance-Arbeit, was wir auch letztes Jahr auf der Biennale gesehen haben.
Hier ein kurzer Einschub zu Annabelle und dem Hinweis auf die Biennale. Annabelle meint hier natürlich die Ausstellung 2023 unter dem Titel Open for Maintenance. Das ist der deutsche Beitrag gewesen auf der Architekturbiennale in Venedig, kuratiert von Summa Cum Fema und Juliane Greb, gemeinsam mit der 8plus.
Dass da auch direkt eine Werkstatt mit in dem Architektur- oder im deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig war, ist wahnsinnig wichtig, um zu zeigen, das baut sich nicht von selbst, das machen Menschen. Also im Grunde müssen wir alles anpacken. Also eigentlich der gesamte Bauprozess, wie er die letzten 70 Jahre sich entwickelt hat, mit Herstellerdetails, die wir im Architekturstudium schon runtergeladen haben und nachgezeichnet haben. Also vielleicht, weiß ich nicht, bin ich die Einzige, die das gemacht hat, aber wir haben das gemacht. Und dann kauft man halt sein XY-Fenster, ohne drüber nachzudenken. Man kauft seine Gipskartonplatte. Davon müssen wir uns halt verabschieden.
Ich würde, bevor wir nochmal einen praktischen Blick auf was heißt das dann eigentlich in der Umsetzung werfen, würde ich gerne nochmal so ein bisschen rauszoomen und in die legislative Richtung blicken und schaue schon so ein bisschen zu Johannes. Diese ganzen Prozesse sind ja auch eingebettet in Rahmenbedingungen, Policy. In Deutschland wird gerade an der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie gearbeitet, womit unter auch die Bauthemen drunter fallen. Johannes, aus deiner Perspektive, wo sind wir denn gerade in der Rahmengebung? Also welche Rahmen haben wir, um überhaupt so arbeiten zu können, wie Annabelle das gerade beschrieben hat?
Tatsächlich habe ich heute erst einen Vortrag über die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie mir angehört. Und das, was dort beschrieben wird, ist auf jeden Fall sehr zukunftsgewandt und klingt sehr vielversprechend. Also ich habe hier mal auch die Punkte aufgeschrieben. Also Digitalisierung ist ein Hauptziel. Das Produktdesign, was wir gerade angesprochen, ressourceneffizientes Denken und Bauen, dann aber auch nachhaltiger Konsum und dann ein wichtiger Knackpunkt, gerade wenn wir über Baustoffe reden, die öffentliche Beschaffung. Weil was wir vor 2 Jahren gemacht haben, ist, wir haben eine Reihe von Interviews mit lokalen und regionalen Akteuren der Baubranche durchgeführt. Also es waren 11 verschiedene Unternehmen, die aus dem Bereich Bau und Abbruch, aber auch Herstellung und Bau gekommen sind. Dann waren auch Concula tatsächlich Interviewpartner, aber auch viele Bereiche aus der Glasindustrie und aus der Holzindustrie. Und da haben wir dann mal versucht herauszufinden, was sind eigentlich die Aspekte, die aktuell zirkuläres Bauen verhindern. Und da wurden verschiedene Barrieren aufgeführt und dieser rechtliche, regulatorische Bereich wurde immer wieder genannt. Und dementsprechend war eins der Hauptergebnisse, dass sich dort tatsächlich auch viel tun muss. Und eine besondere, also was wir auch herausgefunden haben, ist, dass diese öffentliche Beschaffung eigentlich eine der zentralen Stellschrauben ist, weil der größte Bauherr im Land ist der Staat. Und wenn wir jetzt mal auch weg von Gebäuden denken, also wir müssen ja auch viel in Richtung Infrastruktur denken, alles, was um uns drum herum ist ja die gebaute Umwelt. Und dort wird einfach vom Gesetzgeber noch an vielen Stellen Sekundärrohstoff ausgeschlossen. Also es wird nicht genommen. Also und das soll sich jetzt mit dieser nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie verändern. Und ich hoffe mal, dass das dann tatsächlich auch der Fall ist und dass wir dann halt auch die Möglichkeit haben, mehr Sekundärrohstoffe dann einzubauen. Weil wenn das Auftragsvolumen von der öffentlichen Hand das fordert, dann wird sich, glaube ich, sehr viel verändern.
Hier springe ich nochmal rein zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie der NKWS. Wir hatten das Thema schon in einem der vorigen Podcasts. Ich möchte hier aber nochmal kurz ein paar andere Aspekte ergänzen. Mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie hat die Bundesregierung Ende 2024 einen wichtigen Rahmen für ressourcenschonendes und nachhaltiges Wirtschaften insgesamt geschaffen, also nicht nur für die Baubranche. Hier nochmal ergänzend der Blick auf die Strategie und wohin die NKWS zielt. Und zwar darauf, den Primärrohstoffverbrauch deutlich zu senken, Stoffkreisläufe zu schließen und die Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu verringern. Und das bis 2045. Konkret fördert die NKWS Ansätze wie die Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden, gezielte Wiederverwendung von Bauteilen und Materialien sowie die Entwicklung von Standards für die Rückbau- und Recyclingfähigkeit. Besonders wichtig ist in diesem Kontext die sogenannte urbane Mine, also das Nutzen von Gebäuden als Rohstofflager, aus denen Materialien für neue Bauprojekte gewonnen werden können. So wird der Bestand nicht nur erhalten, sondern auch als wertvolle Ressource für die Zukunft genutzt. Aber die NKWS ist nur eine Strategie, das heißt, es ist keine bindende Verpflichtung, etwas in diese Richtung umzusetzen. Zusätzlich hat sich die Koalition aus Union und SPD nur einen pragmatische Umsetzung vorgenommen. Was genau das heißt, ist noch offen. Bislang ist der Anteil an wiederverwendeten und recycelten Materialien im Baubereich mit rund 13% noch sehr gering. Zwar will die NKWS diesen Anteil bis 2030 verdoppeln, doch die Frage ist, wie genau? Viele AkteurInnen fordern daher stärkere Anreize und klare Vorgaben, um die Kreislaufwirtschaft im Bestand wirklich zu beschleunigen. Auch bürokratische Hürden und fehlende Standardisierung bei der Rückführung von Baustoffen, also Thema, was ist eigentlich Abfall und wie werden Baustoffe eingestuft, sodass sie weiter als Sekundärrohstoffe verwendet werden können, werden immer wieder als Bremsklötze genannt. Was genau die Regierung diesbezüglich macht, bleibt also noch offen. Wir sind gespannt.
Danke für diesen Impuls. Es gibt auch schon, aus der Baulobby wird natürlich schon hart dagegen gelobbyt, auch mitunter gegen den Schwerpunkt Bestand, der in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie auch erwähnt ist. Also ich bin auch sehr gespannt, was da rauskommt und hoffe, dass es die Effekte hat, die wir uns alle wünschen. Anja hat so ein bisschen genickt beim Thema Vergabe und und ich würde gerne nochmal mit dir so in dieses Thema abbiegen, was heißt denn das alles für euch oder bekommst du selbst, wenn ihr da umbaut und umnutzt, das mit, was das alles heißt, also diese ganzen Planungsprozesse, spielt das eine Rolle für dich oder habt ihr vielleicht auch andere Strategien, also Thema Hacking, wie ihr Sachen macht, damit ihr das vielleicht umgehen könnt? Also wie sieht quasi die Realität, wenn man einfach etwas nutzen will, aus?
Ja, wir machen einfach. Ne? Nein. Also wir sind ja leider noch nicht an dem Punkt, dass wir wirklich über eine langfristige Perspektive oder eine konkrete Sanierung sprechen. Das wird noch kommen. Und da habe ich schon so viele Jahre Lust drauf, endlich darüber nachdenken zu können mit den verschiedenen beteiligten Akteurinnen dann. Wie kann man denn umbauen, aber dass die Qualitäten, Offenheit, Transformierfähigkeit, sowohl baulich als auch in der Struktur, wie man das betreibt und welche Personen dort Raum haben können, wie kann man denn das verstetigen und diese Offenheit erhalten? Und jetzt aus der Umnutzung, das sind ja wirklich kleine Dinge. Also das ist auch eine große Qualität, ja, dass wir uns nicht in einem Neubau, dass wir uns nicht in einem Denkmalbereich befinden, dass es eine in die Jahre gekommene Verwaltungsräumlichkeiten sind, wo klar ist, nein, du musst niemanden fragen, mach das Loch in die Wand, mach die Farbe anders, mach die Raufaser ab, musst du mich nicht fragen, mach. Also ne, es muss immer ein wiedervermietbarer Zustand da sein. Und was bei uns ein Thema ist, ist, dass wir, es ist ja innerstädtisch und alles, der Raum, heiß und kämpft drumherum, wir haben total wenig Außenfläche und das ist so ein Thema. Wie können wir eigentlich nach außen sichtbar sein, ohne öffentlichen Raum wirklich nutzen zu können? Und da gibt es immer wieder Momente, wo wir uns gegen die Regularien und wir müssten da jetzt noch Denkmalamt und da müssten wir noch Gewerbesatzung beachten und dann noch, okay, wir machen das jetzt einfach. Also durch Machen Fakten schaffen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Fläche, die frei wurde durch den Abriss der Rechnerhalle, den es ja auch gab. Es war ja mal ein dreiteiliges Ensemble, wurde eine neue Ecke frei, die wurde jetzt eher so eine unbeleuchtete, ja, Puller-Ecke an diesem belebten Spielplatz. Und wir haben jetzt angefangen, wir haben die Wand einfach mit einem großen Mural oder Jim Avignon hat die gestaltet. Wir haben davor eine neue Spielfläche geschaffen und ohne jemanden zu fragen. Weil als wir gefragt haben vor Jahren, war so, nee, das geht auf keinen Fall. Wir brauchen das, um dort Baumaterialien zwischenzulagern, nämlich für die Sanierung der Straße hier. Und jahrelang gab es nur Nein. Also das heißt, in dem, wo wir uns bewegen, ist es noch möglich, einfach zu machen. Und was wir jetzt aber auch machen, ist wirklich natürlich eine ganz andere Ebene. Wir stemmen uns gegen den Verfall der Bausubstanz. Ja, das gehört ja auch dazu, dass man wirklich systematisch Gebäude dann verfallen lässt, um dann zu sagen, ach, es wäre wirklich toll, aber jetzt geht es nicht mehr, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Und auch mit der kurzen Perspektive sagen wir, machen wir das jetzt mit der Elektrik. Wir machen jetzt in Teilen neu, weil es auch ein Sicherheitsaspekt ist und wir machen jetzt die Außenhaut zu. Auch wenn alle aus der Politik sagen oder Stadtverwaltung, das ist doch Blödsinn, nein, wir machen das. Es hat so ein eigenes Moment des Empowerments und auch zu zeigen, wir kümmern uns um die Substanz, weil das ist natürlich auch ein Thema. Wird man am Ende, wenn es uns gelingt, dass es eine Sanierung gibt, wird man die Leute, die vor Ort seit Jahren sich engagieren, die also die Expertinnen des Ortes sind, wo ja zum Glück Bauhaus Erde jetzt seit einigen Jahren auch dazugehören, wird man die eigentlich wirklich mit Sprechen gestalten lassen? Das ist eine spannende Frage, weil es ja auch Konzepte gibt, Stadtverwaltung zum Teil mit rein. Und das heißt, das eine ist erstmal zu kämpfen. Es wird erhalten, es wird saniert und dann im nächsten, dass die Nutzerinnen und die Engagierten auch das Vertrauen bekommen, weiter mit an Entscheidungen zu sitzen. Das heißt, diese Frage, also aktuell ist es so, der Sanierungsträger, städtische Immobilienfirma, die ist Eigentümer und die ist bei aktuellen Brandschutzumbauen Bauherrin. Und im Betrieb ist es total kompliziert. So, dann die kommunizieren mit den Handwerksfirmen, unsere Hausmeister, wir als Hausteam erfahren dann morgens um 7, wir sind jetzt vor der Tür. Also es ist alles andere als Nutzerin orientiert. Und da wollen wir aber hin, dass das dann eine gute Baustelle wird. Aber ich glaube, das wird also eigentlich dann ein sehr schwieriger Teil auch.
Danke, du hast nochmal gerade ein paar wahnsinnig wichtige Punkte gemacht, finde ich. Also dieses Maintenance, sich kümmern, wirklich dafür sorgen, dass das Gebäude überhaupt bestehen kann und auch diese Strategie nochmal so zu offen zu legen, ne, dass halt einfach es auch Praxis ist, dass Dinge verfallen lassen, also ne, dass man sie verfallen lässt, um dann sie abzureißen. Das war, glaube ich, also nochmal wichtig, das irgendwie hervorzuheben, dass das oft eine Praxis ist. Und man sieht auch, in vielen anderen Fällen, die euch sehr ähnlich sind. Es gibt ja gerade so eine ganze Reihe an Initiativen, wie wichtig auch tatsächlich dieser Aktivismus ist, ne? Der zivilgesellschaftliche Ungehorsam in Anführungszeichen, wo einfach Leute sich dann zusammentun und sagen, nein, wir wollen das erhalten und es ist wichtig. Wie blickst du auf dieses Thema Aktivismus und was ist vielleicht auch deine Einschätzung zu anderen Initiativen, ne? Die Anders Orania in Berlin oder Abbrechen, Abbrechen in München. Es gibt da ja ganz tatsächlich eine große Reihe an jungen Initiativen, die sich da gerade gebildet haben.
Der Vorteil bei uns oder ja auch das, was ich schon angedeutet habe, der Kampf um den Erhalt kam von innen. Ne? Wir waren drin und es war irgendwie, es funktioniert, es ist toll, eine Alternative ist nicht in Sicht und wir haben zunehmend auch die Verantwortung gespürt, stellvertretend für eine Stadtgesellschaft, in der viele Gebäude aus der Bauzeit, aus der Nachkriegsmoderne einfach abgerissen wurden nach der Wende in den letzten 30 Jahren. Das ist ja so oft so, ne? Oder dass die Impulse kommen aus der Zivilgesellschaft und ich habe das Gefühl, die ist ja eigentlich viel weiter als Verwaltung und Politik oft ist und es ist total wichtig, dass die sich engagiert, laut und sichtbar ist. Und mit auch Abbrechen, die habe ich kennengelernt. Wir vernetzen uns auch mit solchen Initiativen. Und da habe ich das Gefühl, da kann noch viel mehr passieren, dass man klar macht, wir sind irgendwie Teil einer größeren Bewegung. Hier sind wir lokal auch mit den Architects for Future in Potsdam verknüpft. Ich habe das Gefühl, das kann man alles noch viel deutlicher machen oder um sich auch gegenseitig in den Rücken zu stärken. Wir sind super viele, wir haben die gleichen Themen. Und hier ist aber entscheidend, quasi aus der Nutzung kam der Aktivismus. Und das, glaube ich, macht es so ein bisschen einfacher, weil das neben allen Argumenten, zeithistorisch, ökologisch, gegen die Verdrängung ist, wir werden gebraucht, Punkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal von außen schwieriger ist, weil Teil unserer Erzählung ist, nicht nur ist es voll, sondern wir finanzieren das auch. Die Miete finanziert den kompletten Betrieb. Und das ist auch eine wunderbare Konstruktion, die ich vielleicht auch Projekten, die noch um eine Konstruktion Ring sehr ans Herz lege. Die Stadt Potsdam hat sich ja eigentlich ein Modellprojekt gegeben, das ist jetzt auch fast 10 Jahre her, ja, das ist ja, die Bewegung ist ja erst in den letzten Jahren, hat die ja noch so an Dynamik zugelegt, dass sie ein kommunales Gebäude, das zu großen Teilen auch auf städtischem Grundstück steht, ne, das ist aber ein anderes Thema, so eine Eigentumskiste, die wir haben, ohne Pacht an eine gemeinnützige Stiftung übergibt, mit sehr vielen Eigentumspflichten, leider nicht allen Rechten, das ist auch interessant, mit der Verabredung, wir verlangen keine Pacht, ihr kriegt aber auch keine Förderung. Alle Kosten, die durch das Projekt entstehen, müssen aus den Mieten refinanziert werden und ermöglicht aber dadurch eine bezahlbare Infrastruktur und schafft diese, ihr könnt das füllen, das sind die Rahmenbedingungen, das ist finanziell, müsst ihr das leisten und auch im Betrieb und der Rest darf laufen. Das finde ich eigentlich eine großartige Entwicklung, weil das ist ja auch klar, ne, wenn man davon spricht, man möchte allen Bestand erhalten und umnutzen, braucht es ja eine realistische Nutzungsidee. Es kann auch nicht alles mit Soziokultur und Kultur und zeitgenössischer Kunst und so gefüllt werden, weil das ja auch ganz schnell an Finanzierungsfragen scheitert, was auch hier natürlich eine entscheidende sein wird, wenn wir zum Sanieren kommen. Wie finanzieren wir das eigentlich in Zeiten knapper Kassen? Deswegen fand ich dieses Beispiel von in einem ehemaligen Einkaufszentrum, ein Datacenter. Großartig.
Ich schaue jetzt auch einmal in Richtung Rechenzentrum zu unseren Zuhörerinnen. Wir haben heute eine kleine feine Runde eingewickelt in Decken. Wenn ihr wollt, es steht da so ein Mikrofon, das man hervorragend benutzen kann, um Fragen zu stellen. Und das ist jetzt ein vorbereitender Hinweis. Entweder könnt ihr jetzt gleich Fragen stellen oder sonst drehe ich mich ein paar Minuten nochmal so in eure Richtung und dann könnt ihr euch da hinbegeben, wenn ihr warm geworden seid. Es steht noch keiner auf, deswegen schaue ich wieder zurück und nominiere sonst nochmal das Bauhaus der Erde, wieder so eine Frage einzuwerfen. Nina kann schon überlegen. Ich möchte von dem Bereich, in dem wir gerade unterwegs waren, was heißt es, aktiv zu sein, aktivistisch zu sein, zu aktivieren, leicht rübergehen in den Bereich Vermittlung. Also ganz viel, was du vorher auch beschrieben hast, Anja, heißt nach außen wirken, heißt sichtbar werden, heißt überhaupt mal bewusst machen. Und das passiert ja nicht nur mit Bestandsgebäuden, sondern das müsste eigentlich auch ganz oft noch passieren mit den Kreisläufen, die dahinter liegen. Und Johannes, das ist ja auch dein Thema, dieses Thema Vermittlung oder wie kann man Menschen überhaupt heranführen an diese Themen. Vielleicht magst du einen Einblick geben, wie dein Zugang aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist zum Thema Vermittlung in diesem Themenbereich.
Also ich glaube, für die Vermittlung ist sehr wichtig, Informationen sehr greifbar zu machen. Und für das Thema Bestand finde ich es irgendwie so eine ganz, ganz greifbares Ergebnis, was wir mal ermittelt hatten. Wir haben mal versucht zu berechnen, wie viel Material ist eigentlich in Berlin gebaut. Und als wir dann mal versucht haben, diesen Bestand zu kalkulieren, sind wir ungefähr auf 600 Millionen Tonnen Material gekommen, was in Berlin verbaut ist. Und damit gehen CO2-Emissionen, Äquivalentemissionen von 111 Millionen Tonnen einher. Und das ist schon mehr als das, was eigentlich an CO2-Budget der Stadt Berlin definiert wurde, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also das sind, finde ich, so Werte, die dann zeigen, wie wichtig dieser Bestand ist. Und also, dass man erstmal diese Inhalte versucht, ein bisschen greifbarer zu machen und Zahlen zu nennen und die dann auch immer gut in Verhältnisse zueinander zu setzen. Ein weiterer Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, also es hat auch gerade diese Zusammenarbeit mit Bauhaus Erde gezeigt, dass man interdisziplinär und transdisziplinär seine Arbeit machen muss. Also, dass man Informationen versucht so zu denken, dass auch andere Disziplinen etwas damit anfangen können. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass man am Anfang echt viele Kommunikationsschwierigkeiten hatte. Einfach weil man denkt, man redet über dasselbe, aber verwendet unterschiedliche Begriffe, die in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich besetzt sind. Oder man verwendet unterschiedliche Einheiten etc., so dass es eigentlich gar nicht richtig möglich war, miteinander zu reden. Und was wir da dann gemacht hatten, verschiedene Prototypen zu entwickeln, die dann tatsächlich geholfen haben, einfach so zu verstehen, das ist jetzt die Sache, über die wir reden. Und das wird dadurch greifbar und dadurch wird dann eigentlich eine Kommunikation sehr viel besser möglich. Und dann, wenn wir zu der transdisziplinären Kommunikation kommen, also wenn wir versuchen, auch Inhalte aus der Wissenschaft oder der fachlichen Gruppe raus zu kommunizieren und dass wir dann halt versuchen, mit anderen Disziplinen, mit Politik, aber auch mit Bevölkerung oder mit wirtschaftlichen Akteuren zu sprechen, da haben wir dann den Versuch gestartet, mal kreislaufwirtschaftliche Inhalte in einem kleinen Kartenspiel zu verpacken, sodass wir dann halt versucht haben, uns spielerisch diesem Thema zu nähern. Und das hat tatsächlich ganz erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht, nämlich wir haben uns dann immer verschiedene Personen eingeladen und dann dieses Spiel, was wir entwickelt haben, also es hieß Trash Games. Das Ergebnis war Waste What, kann man sich auch gerne mal anschauen. Dann haben wir dann verschiedene Akteure eingeladen und die haben dann dieses Spiel gespielt und was passiert ist, dass eigentlich Parteien, die eigentlich ganz konträre Meinungen vertreten haben, auf einmal in der Lage waren, Positionen zu verändern, neue Positionen einzunehmen und auf einer ganz anderen Ebene miteinander über Lösungen nachzudenken, weil dann auf einmal doch der Konsens war, ja eigentlich wollen wir ja weniger von dem Müll haben und weniger Abfälle erzeugen und das hat tatsächlich sehr, sehr spannende Ergebnisse hervorgebracht und deswegen ist, glaube ich, dieser Bereich der Wissenschaftskommunikation oder generell der Kommunikation transdisziplinär sehr, sehr wichtig, um dann auch wirklich mehr Personen davon mitzubringen, weil es gibt sicherlich die Bubble, wie man sie ja immer nennt, wo dann die Überzeugung schon da ist, aber es muss natürlich gerade bei solchen Massenströmen wie im Baubereich auch die Massen erreichen, um dann wirklich einen Unterschied zu machen.
Du darfst auch gerne Werbung machen. Das Spiel, kann man das irgendwo erwerben oder downloaden?
Genau, es ist zum Download verfügbar. Also gerne mal das Spiel Waste What googeln und da findet man das dann recht schnell.
Ja, das ist perfekt. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Wir sind ja auch ein Service-Podcast hier. Dominik hat so nickend zugestimmt, als du über Kommunikation und den Aspekt gesprochen hast, dass man vielleicht dann doch, wenn man gemeinsam drüber redet, eine Lösung finden kann. Dominik, was sind denn deine Erfahrungen diesbezüglich mit Bauherren vielleicht oder anderen Personen, die da so mitarbeiten auf der Baustelle?
Um gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja, man möchte ja meistens, wenn auf der Baustelle ist, schon gemeinsam das Haus oder das Gebäude fertig bauen. Und das ist ja schon ein Ziel, das man hat. Also sind ja alle schon im Boot. Jetzt muss man sie nur in die richtige Richtung immer bringen, dass sie keinen Bauschaum verwenden.
Kannst du da, weil das ist ja auch total oft die Frage tatsächlich ich hatte diese Erfahrung letztes Jahr auch sehr stark bei einem Workshop zur Bauwende, den ich organisiert habe, wo dann so die Frage kam, gerade von Leuten, die so ihr eigenes Büro gerade losstarten oder in die Berufspraxis gehen, was kann denn ich als Architektin quasi im 1:1 im Tagesgeschäft wirklich tun? Und ich finde tatsächlich diesen Kommunikationsaspekt, ne, als quasi direkten Hebel, den man hat, um die Bauwende voranzutreiben, recht interessant. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen beschreiben, wie ihr mit euren Bauherren umgeht, die dann vielleicht den Bauschirm wollen. Ihr wollt den aber nicht haben.
Bei den Bauleuten, also bei den Auftraggebenden jetzt meinst du?
Oder auch bei den Handwerkern, ne? Die sind ja auch quasi direkt mit euch in Kontakt.
Ja, also da bin ich halt mehr jetzt gerade auf der Baustelle im Kontakt. Deswegen würde ich eher so in die Richtung gehen. Ja, einfach mal fragen, warum. Also einfach mal nachfragen und halt einfach mit den Leuten offen kommunizieren. Ist es so viel einfacher? Warum macht ihr das? Wieso? Also meistens ist halt Gewohnheit auch oft. Also ja, habe ich so gelernt, mach mal so halt. Aber dann geht's auch. Dann wird der halt nicht mehr eingesetzt und sagt, ja, okay. Also einfach drüber sprechen. Ja.
Wie sieht es in der Bauwende eigentlich aus mit dem Handwerk? Die Bauwende hin zu nachhaltigen und klimagerechten Bauen steht und fällt mit dem Handwerk, würde ich sagen. Doch es hakt natürlich auch oft in diese Richtung. Aus mehreren Gründen. In Deutschland sind aktuell über 113.000 Stellen im Handwerk unbesetzt. Nicht nur im Bauen allein, aber insgesamt ist das Baugewerbe relativ stark betroffen. Teilweise müssen Unternehmen fast ein Jahr auf neue Fachkräfte warten. Gleichzeitig fehlt Anwendungswissen. Oder es bleibt auf der Strecke, wenn es nicht weitergegeben wird. Viele junge Menschen entscheiden sich nicht für Handwerksberufe und so gehen wertvolle Erfahrungen und praktische Kenntnisse oft auch verloren. Gerade wenn es darum geht, neue, alte Materialien oder Bauweisen einzusetzen. Ohne diese Expertise können viele nachhaltige Bauprojekte aber gar nicht realisiert werden. Oder die Expertise muss erst aufwendig aufgebaut werden. Wir haben diese Beispiele ja schon gehört. Man muss erstmal reden, schauen, wie wird aktuell gebaut, wie kann man es vielleicht anders machen und dann wird auch ganz oft auf der Baustelle geschult. Der Fachkräftemangel und das fehlende Know-how bremsen die Bauwende also direkt hands-on aus, könnte man sagen. Dabei wäre das Handwerk eben ein direkter Schlüssel, um klimafreundliches, ressourcenschonende Lösungen fachlich und korrekt tatsächlich auf der Baustelle umzusetzen und damit die Zukunft des Bauens zu sichern.
Also das klingt jetzt sehr banal, muss ich sagen. Aber auf Augenhöhe miteinander reden.
Aber ich glaube, es ist gerade oft, denkt man so, es ist so banal, es ist so selbstverständlich und deswegen geht es dann oft unter oder man macht es nicht. Oder es fehlt das Erfahrungswissen, wie geht man da rein oder wo ist eigentlich der Punkt, da, wo man quasi die Veränderung herbeiführen kann.
Genau, wo setzt man an?
Genau. Und das war so ein bisschen die Frage, was da eure Erfahrung ist, weil tatsächlich dieser Aspekt, dass bei Fachkräften oder bei HandwerkerInnen dann oft entweder das Wissen fehlt, wie macht man es, oder eben diese Gewohnheiten so stark sind, wie du das eben gerade beschrieben hast. Und da kann man aber eigentlich sehr direkt ansetzen.
Ja, oder auch tatsächlich einfach nur so Lieferverträge mit irgendwelchen Baustoffhändlern, die man dann hat. Also die dann sagen, ja, das kann der Lieferant, kann aber nur das liefern. Und wir haben, keine Ahnung, wir arbeiten schon immer zusammen, kriegen diese Rabatte. Also so undurchsichtige Hintergrundbewegungen, wo die auch wieder ihre eigenen Zwänge sich selbst gesetzt haben, ist ja als Mensch gemacht, aber dann, um das zu verstehen, und dann kann man auch wieder anders ansetzen. Kann man sagen, okay, musst du jetzt von dem liefern, kann man nicht mal, soll ich es mitbringen? Keine Ahnung.
Soll ich es dir mitbringen?
Soll ich die Dämmung bestellen?
Annabelle, vielleicht auch nochmal an dich die Frage, wo siehst du die größten Friktionen oder kennst du auch solche Momente, die einfach schon so eingeschliffen sind, die oft zu Ergebnissen führen, die man eigentlich gar nicht haben will, die man auch verändern könnte?
Ist mir völlig unbekannt. Jeden Tag Wandel. Ja klar, also ich habe ja, wie du auch anfangs gesagt hast, mich sehr viel auch mit Menschen unterhalten, die meine Meinung abgelehnt haben, und setze mich dem auch immer wieder gerne aus, weil das leider auch häufig die Leute sind, die die großen Entscheidungen treffen, das muss man ja auch mal sagen. Also ich war erst heute wieder auf einer Konferenz, die alte Welt, glaube ich, doch ganz gut finden und das sehr bedauern, dass die jetzt untergeht. Aber ganz häufig geht es auch um Ängste. Und das lerne ich auch immer mehr, wie kann ich denn den Ängsten der Leute begegnen und dann nicht einfach so drüber hinwegmähen und sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt benutzt mal den Ziegel hier wieder. So, und sondern auch verstehen, genau was du auch gerade gesagt hast, sondern verstehen, woher kommt denn diese Angst oder diese Gewohnheit oder diese Entscheidung. Mal wirklich fragen, was steckt dahinter? Was ist das Bedürfnis dahinter, um in der gewaltfreien Kommunikation zu sprechen, die ich natürlich exzellent beherrsche, not, aber immer wieder versuche, tatsächlich das mehr zu verstehen. Und das ist ja generell das, naja, die größte Herausforderung für mich, die Leute tatsächlich so auch mitzunehmen und diese Ablehnung halt irgendwie auszuhebeln, weil das bringt halt einfach nichts, wenn wir alle sagen, also im Aktivismus, ich sehe mich ja selber auch als Aktivistin, ich weiß aber, dass viele da gleich die absoluten, da schrillen die Alarmglocken, wenn man hört, du bist Aktivistin, denkst du, und das sind halt Leute, die sagen, aber es muss wirtschaftlich sein. Denkst du, okay, schließt sich das jetzt aus? Also nur weil ich etwas radikal verändern möchte, heißt das nicht, dass es nicht wirtschaftlich sein kann. Und ich glaube, das aufzubrechen, ist wahnsinnig wichtig.
Johannes schaut mich so an. Willst du was ergänzen?
Genau, also vielleicht noch eine kleine Ergänzung, auch nochmal ein Ergebnis aus dieser Interviewstudie, wo wir uns mit verschiedenen Barrieren der Kreislaufwirtschaft auseinandergesetzt haben. Und was dort auch eins der großen sichtbaren Bereiche waren, soziale Barrieren. Also dass man halt einerseits Akzeptanzprobleme hat von solchen Praktiken, also man vertraut dem Material nicht, man vertraut den verschiedenen Partnerinnen nicht, man hat das halt immer so gemacht, wie es halt bis jetzt gemacht wurde, und deswegen macht man so weiter. Dann ein weiterer wichtiger Bereich war die Aufmerksamkeit, die das eigentlich erfordert, sich diesen neuen Techniken zuzuwenden. Also das ist ja einfach auch sehr viel Arbeit, sich mit neuen Bautechniken auseinanderzusetzen. Und das muss man natürlich auch so sehen, dass es halt einfach sehr viel ist, was einem da eigentlich abverlangt wird. Und was dann eigentlich so das Hauptstichwort war, dass es halt einfach wahnsinnig viel Aufwand ist. Also Effort war eins der Hauptergebnisse, was dann dabei herausgekommen ist, was dieses zirkuläre Bauen auf sozialer Ebene dann eigentlich noch verhindert, weil es einfach, ja, die Frage ist, kann man das stemmen, und ist man als Person, die involviert ist, bereit, das zu machen? Auch wenn es halt möglich ist, ist es auch eine sehr große soziale Herausforderung, diese Bauwende anzugehen.
Ja, danke nochmal für diesen wichtigen Punkt, den behalte ich nochmal im Hinterkopf und hätte aber gerne Ninas Frage, die sie jetzt stellt, vorgezogen.
Genau, ich wollte eigentlich euch fragen, weil wir haben jetzt sehr viel über Barrieren und sehr zähe und sehr anstrengende und umkämpfte Prozesse eigentlich gesprochen, aber dennoch nehme ich euch alle als sehr engagierte Personen und AkteurInnen hier wahr, und deshalb wäre eigentlich meine Frage an euch, wo seht ihr denn eigentlich Chancen? Also wo machen die kleinen Aktionen, wo können die mehr werden und was können wir eigentlich heute schon tun, um mehr zu verändern?
Wem willst du diese Frage denn zuspielen gerne?
Ach, eigentlich gerne an alle.
Annabelle.
Ich würde gerne anfangen. Danke für diese wunderbare Frage. Den Gedanken hatte ich nämlich vorhin auch schon, wie kann man sich denn engagieren, wenn man im Architekturbüro ist zum Beispiel. Und ich denke, es ist, das hat letztens jemand gesagt, es ist niemandem verboten, etwas Gutes zu tun. Und man könnte sich zum Beispiel auch politisch engagieren und damit meine ich auch in Fachausschüssen der Architektinnenkammern zum Beispiel. Oder eben bei Architects for Future oder anderen Initiativen oder eben auch bei sich im Büro zu sagen, gibt es eigentlich hier schon jemanden, der sich mit zirkulärem Bau beschäftigt? Ach nein, ja klasse, dann fange ich doch damit mal an. Also tatsächlich die Eigeninitiative auch zu nutzen und nicht zu sagen, mir sind leider die Hände gebunden, da kann ich nichts machen. Und das muss jemand anderes machen, also die Politik oder wer auch immer. Das sind also.
Danke für den Hinweis und dann schiebe ich vielleicht noch hinten nach. Es gibt Eigenwerbung jetzt kurz. Auf Kontextur eine Liste zu all diesen Anti-Abbruch-Initiativen und die sind auch immer alle sehr händeringend auf der Suche nach Hilfe. Also man kann da gerne einfach auch mal schauen und denen eine Nachricht schreiben, weil die sind auch alle wahnsinnig dankbar, wenn man einfach sagt, hallo, ich habe Bock mitzuhelfen, hier bin ich. Für alle, die da Lust drauf haben. So, es hat, hier hat noch jemand mitgeschrieben oder genickt. Falls ihr was sagen möchtet oder antworten wollt auf Nias Frage, gerne direkt antworten. Johannes?
Eigentlich, muss ich sagen, blicke ich da gar nicht so negativ in die Zukunft. Natürlich gibt es sehr viele Barrieren und das ist ein sehr langfristiger Prozess, aber ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass dort relativ viel passiert. Also diese nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ist ein Beispiel, aber es gibt sowohl auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene eigentlich viele Bewegungen, die in diese Richtung führen. Und wenn das halt so bleibt, ist natürlich die Frage, inwiefern Politik in diesen Bereichen so bleibt, dann denke ich eigentlich, dass sich dort auch viel positiv verändern kann. Also das wirklich weit, also ja, ne, also ich glaube schon, dass da was passiert und ich glaube auch, dass da viel passieren muss. Und es ist halt nicht nur dieser Bereich Klima und Umwelt, sondern es ist ja auch die Rohstoffverfügbarkeit, die einfach in vielen Bereichen dazu motiviert, mehr den Bestand zu nutzen und im Kreislauf zu wirtschaften. Also ja, politische Bedingungen sorgen ja dafür, dass einfach da der Trend hingehen muss. Also und dementsprechend, was ich so mitbekommen habe, lässt mich eigentlich schon optimistisch stimmen, dass diverse Barrieren überwunden werden können.
Ja, oft sind es, also aus meiner Perspektive, um vielleicht auch noch einen kleinen Beitrag hinzuzufügen, sind es oft die ganz kleinen Sachen, die aber zeigen, wie groß auch teilweise die Umdenkwelt schon ist. Es gibt ja dieses bekannte Reuse, Reduce, Recycle, das sehr lange verwendet wurde. Und in aktuellen Publikationen findet man inzwischen dieses Rethink, Refuse, Reduce, ne, was quasi nochmal einen, also quasi abwehren oder verzichten auf Material- und Ressourcenverwendung im überhaupt, auf welche Primärressourcen oder Rohstoffe greift man überhaupt zu oder lässt man es gleich weg, was auch nochmal zeigt, dass quasi eine Verrückung hin zu tatsächlich weniger Material stattfindet. Also ich muss auch sagen, aus so einer Betrachtungsebene oder also wenn man so den Diskurs verfolgt, ich blicke auch recht positiv darauf, dass sich tatsächlich auch in so ganz grundsätzlichen Denkfragen auch was tut. Das ist ganz positiv.
Hier springe ich nochmal etwas ausführlicher rein, und zwar zum Prinzip Reduce, Reuse, Recycle, das ihr vielleicht auch kennt oder das sehr geläufig ist in jedem Fall. Im Grunde wird hier der Kern der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen erklärt. Reduce steht für die Reduktion von Ressourcenverbrauch, etwa durch die Nutzung bestehender Gebäude, Mehrfachnutzung oder Umnutzung, das haben wir schon alles gehört in diesem Gespräch und auch in den vorigen. Reuse bedeutet, Bauteile und Materialien möglichst wiederzuverwenden, statt sie zu entsorgen. Und Recycling ist dann eigentlich der letzte Schritt, in dem Materialien am Ende ihres Lebenszyklus wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden, aber in der Regel zu schlechteren Konditionen, also beispielsweise als Recyclingbeton, als klein geschreddertes Material oder bei der Weiterverarbeitung von Holzresten. Durch dieses Prinzip reicht nicht weit genug. Und daher hat sich inzwischen auch noch ein anderer Dreiklang hinzugesellt, beziehungsweise zwei grundsätzliche neue Worte haben Eingang gefunden in das Dreiergespann, und zwar einmal Refuse und Rethink. Rethink fordert dazu auf, alte Denkmuster im Bauen ganz grundsätzlich zu hinterfragen und Bauen neu zu denken. Und Refuse bedeutet, bestimmte Herangehensweisen, Materialien oder Bauweisen einfach von vornherein abzulehnen, wenn sie nicht nachhaltig sind oder nicht regenerativ. Erst dann folgen Reduce und Reuse und zum Schluss Recycle. Die ganze Reihe der 10R klingt dann wie folgt. Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover. Dieser Ansatz des radikalen Kreislaufs stellt noch stärker auf das komplette Vermeiden als auf das Refuse ab. Diese Denkweise bzw. dieses Umdenken ganz generell sind entscheidend für die Bauwende. Sie fordern dazu auf, weniger zu verbrauchen, das Bestehende zu erhalten und zu nutzen, was es gibt. Materialien möglichst lange und in hoher Qualität im Kreislauf zu halten und nicht weiter in der Kaskade nach unten zu schleusen. Damit können wir den enormen Rohstoffverbrauch und die Umweltbelastung im Bauwesen deutlich senken, Leerstände vermeiden und den Lebenszyklus von Gebäuden so lange wie möglich verlängern.
Nina, haben wir deine Frage gut beantwortet? Sehr gut. Haben wir noch eine Zuschauerfrage?
Ja.
Angelika.
Hallo. Ja, auch nochmal eine Anregung rauskitzeln. Was fällt euch an guten Beispielen ein? Mich treibt immer das Thema um, Verantwortung zu übernehmen für die Dinge. Das ist jetzt auch oft gefallen, dass man sagt, ja, einer kümmert sich drum. Und dann hat man ganz anderes Verhältnis zum Raum, zum Material, zu den Dingen, zur Pflege von den Dingen, zur Langlebigkeit und so weiter. Hat natürlich auch was mit Entscheidungsgewalt zu tun, die man hat oder nicht hat. Und je mehr Entscheidungsgewalt man hat, desto mehr kümmert man sich vielleicht dann auch drum. Da will ich jetzt gar nicht so tief in die Eigentumsfrage einsteigen, aber vielleicht zu dem ganzen Themenkreis würde mich nochmal interessieren aus euren Bereichen, ob euch da Sachen einfallen, die aus dem Aspekt heraus, also man kümmert sich um den Bestand und um die Dinge oder man hat die Chance, sich sozusagen näher kümmern zu können, weil man halt dicht dran ist und es nutzt. Also ich habe auch gelernt, dass man quasi die direkte Nutzung von Gebäuden, also quasi der Nutzen, dass das eigentlich zum Erhalt beiträgt, Gebäude direkt zu nutzen, sprich der Zweck dieser Gebäude sollte nicht Geld verdienen sein, sondern halt Nutzung. Das hat mit Eigentumsstrukturen zu tun. Fällt euch da aus dem Bereich ein, was da bei euren Projekten oder in euren Bereichen passiert, sodass das positiv ist? Anja hat es ja vorhin schon mal so genannt, dass da gab es ein wunderbares Modell hier, den Nutzern direkt das Gebäude zuzuführen und ihnen auch eine gewisse Entscheidungsgewalt zu überlassen. Und dann eignet man sich das Gebäude an und das passiert dann einfach. Vielleicht gibt es noch mehr solche Ideen dazu.
Sonst, ich habe auch Anja nochmal, würde ich auch nochmal gerne dazu hören, aber Annabelle hat sich gemeldet.
Also ich habe nur ein Projekt, was sehr stark wiederverwendete Baustoffe eingebaut hat. Also es hat jetzt mit, also es ist auch, glaube ich, sehr kapitalgetriebenes Projekt an sich, aber das ist von Urselmann Interior in Aachen gestaltet worden. Ein ehemaliger, also ich glaube, das ist eigentlich ein Wohnhaus mit Schwimmbad gewesen, also ein mehrgeschossiger Wohnungsbau und ist jetzt eben so eine Co-Living-Geschichte. Aber eben der komplette Erdgeschossbereich, der eben der Gemeinschaftsbereich ist, ist, glaube ich, fast zu 100% aus wiederverwendeten Bauteilen in einer Wahnsinnsqualität hergestellt worden. Irre kreativ und richtig gut und spielt eben auch in die, wir brauchen gute Bilder, um Räume sichtbar zu machen ein. Aber das, also in dem Bereich habe ich ein gutes Beispiel, aber für tatsächlich sich Raum aneignen und den daraus entstehen lassen, ehrlich gesagt nicht.
Es mussten ja keine Gebäude sein, die vom Abriss bedroht waren, oder? Ich mag sehr das Schauspielhaus Kulturquartier in Erfurt. Dort in Erfurt wurden irgendwann die Theater fusioniert. Es gab dann nur noch, glaube ich, das Musiktheater. Das alte Sprechtheater stand jahrzehntelang in der Innenstadt leer. Wurde zum Teil auch genutzt für den Dreh von, naja, irgendeiner Kika-Serie. Und das fand ich spannend. Da gab es, weil du vorhin auch von der goldenen Energie, nicht nur der grauen Energie sprachst. Das fand ich spannend.
Mein letzter Impuls in dieser Serie zur goldenen Energie. Wie passend. Der Begriff goldene Energie stammt aus dem aktuellen Diskurs um Baukultur und wurde von der Bundesstiftung Baukultur geprägt. Er beschreibt den besonderen, oft immateriellen Wert, den bestehende Gebäude und Orte für unsere Gesellschaft haben. jenseits des reinen Energieverbrauchs oder der Baumaterialien, also der reinen Zahlenwerte, über die wir hier in im Podcast ja auch sehr, sehr viel und ausführlich gesprochen haben. Goldene Energie steht für die Geschichten, Biografien und Erinnerungen, die an einem Ort oder in einem Gebäude gespeichert sind, wo Menschen gewohnt, gearbeitet, gelacht und gefeiert haben, entsteht ein kultureller, sozialer und emotionaler Mehrwert. Jedes Gebäude trägt also nicht nur die sogenannte graue Energie mit sich, also die Energie, die für Bau, Transport und Herstellung der Materialien eingesetzt wurde, sondern auch die goldene Energie, die mit Identität, Gemeinschaft und Gemeinsamkeit verbunden ist. Eine neue bewusste Umbaukultur achtet eben auch auf diese goldene Energie und sorgt dafür, dass sie bei Erhalt, Sanierung oder Umnutzung von Bestandsgebäuden weitergetragen wird. So bleibt das Besondere eines Ortes erhalten und das Bauwerk kann als Inspiration für zeitgemäße, lebendige Architektur dienen und neue Synergien können entstehen und weiterleben.
Natürlich einen baukulturellen und einen sehr großen identitätsstiftenden Wert für die Erfurterinnen und Erfurter. Und da hat sich als klar war, was passiert mit dem Bau, Abriss, Verkauf, Privat, Wohnung, hat sich Erfurts erste Kulturgenossenschaft gegründet. Und die haben es geschafft mit Bespielung, Pioniernutzung, Kultur, Aktionen im öffentlichen Raum, diesen Ort als öffentlichen Kulturort zu sichern, indem sie 1000 mal 1000 Anteile zusammen über Jahre zusammengetragen haben für die Genossenschaft. Und das fand ich spannend, dass dort Leute auch von außerhalb, die selbst gar nicht Nutzende sind, gesagt haben, ich will das aber unterstützen. Ich kaufe mir Genossenschaftsanteile. Und denen ist es gelungen, quasi damit den Kredit zu hebeln und das dann zu kaufen und jetzt langfristig als großer partizipativer Ort zu erhalten. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel. Punkt.
Hat von euch noch jemand eine Ergänzung? Bitte, Dominik.
Wir sind wieder bei der riesigen Rosi. Da ist es ja auch eigentlich aus dem Kraxel-Kollektiv. Also es ist ein Kollektiv, das sich fürs Bouldern und gemeinsam Bouldern auf uns zugekommen und da haben da konnten da mithelfen mit dem Deutschen Alpenverein, die da Potenzial gesehen haben in so einer Unterführung. Also auch aus der Zivilgesellschaft, was so wichtig ist, dass wir eben nicht nur auf die Politik und auf alle anderen uns verlassen, sondern selber aktiv werden. Und da ist es so ein gutes Beispiel, dass es so einen spielerischen Charakter hat, so eine nicht genutzte, die sonst zugeschüttet werden würde, diese Unterführung, weil sie nicht mehr gebraucht wird, zu so einem schönen Ort zu schaffen wieder.
Und ich will da noch kurz dran angliedern, doch auch viele Projekte, die es ja in Berlin gibt, das Haus der Statistik, die Floating University, die ja auch alles inzwischen Orte sind, wo echt viele Leute gerne hingehen. Das Haus der Statistik ist natürlich jetzt gerade wieder im Umbaubereich, aber ich fand schon sehr erstaunlich, der Werkstattraum und hinten im Hof, wo die Wagen drin rumfahren. Autoscooter, der Autoscooter. Das ist es, genau. Der schon auch wahnsinnig gut aktiviert hat. Und jetzt hat Annabelle noch ein Beispiel.
Schön, dass ich erstmal gerade eben gesagt habe, da fällt mir nichts ein. Und jetzt fällt mir doch was ein.
Na schau.
Der Bob Campus in Wuppertal von der Montagsstiftung, guck mal, alle nicken, ja, kennt das schon, ne? Erzähle ich euch nichts Neues. Was denn? Ist nicht gut, oder was?
Nee, ich nicke nicht.
Ach so, aber da wird genickt.
Aber
okay.
Ich kenn's noch nicht.
Ach so, okay. Ja, also es ist eine ehemalige Fabrik. Also in Wuppertal gab es ja durchaus eine Menge Industrie. Stand lange leer, also sehr lange, und wurde dann, glaube ich, sogar geschenkt oder zu einem kleinen Kurs an die Montagsstiftung übertragen, die da eben jetzt einen multigenutzten Ort geschaffen hat, mit der Stadtteilbibliothek, mit aber auch Gewerbeflächen, Wohnraum. Eine Schule hat da noch Räume gefunden, eine Kita, und es gibt die Dachterrasse, die für Vereine kostenlos zu nutzen ist, und einen Gemeinschaftsgarten. Und also all das, was wir mit Thomas gerne machen würden, ist in Wuppertal schon realisiert, kann man sich angucken. Das ist echt ein spannendes Projekt. Und auch teilweise mit wiederverwendeten Baustoffen und zirkulär. Ich glaube, da geht noch mehr, aber es ist schon mal echt ein gutes Beispiel.
Danke für die Beispiele.
Das hätte ich auch noch eins.
Ja, perfekt. Ja, damit.
ich war häufiger in Kiel bei der alten MU. Ein großartiges Projekt, was auch nochmal spannend ist, weil es nicht nur den Bestand, ehemalige Räume der Muthesius Kunsthochschule, umgenutzt hat, sondern um das quasi aus der Nutzerinschaft zu erhalten und selbst gemacht dann auch als Erbbaurechtsnehmer zu bauen und mussten die zum Teil den sauren Apfel beißen, also sie müssen es nachverdichten und müssen jetzt zu der Arbeitsraum- und Kulturnutzung Wohnraum hinzufügen. Also ein Projekt, wo das Bestand erhalten und klug umbauen und Neubau hinzufügen, sich auf eine spannende Art treffen. Ja, Alte Mu kann man sich auch anschauen, in Kiel.
Super, danke für die tollen Beispiele. Johannes hat mir nochmal kurz angeschaut oder nur kurz über das Mikrofon hinweggeschaut. Nein, du fügst auch noch was hinzu, gerne.
Also das Projekt, was ich natürlich dann nennen muss, ist natürlich auch das Haus der Materialisierung als Teil vom Haus der Statistik. Also das ist zwar ein Gebäudekomplex, der jetzt tatsächlich sein Ende der Lebensdauer erreicht hat, also wird jetzt abgerissen, aber auch die Zwischennutzung alleine hat dort so viel geschaffen und hat es dann ermöglicht, so tatsächlich ein Leuchtturmprojekt für zirkuläres Wirtschaften für ganz Deutschland und auch über deutsche Grenzen hinaus zu schaffen, weil es einfach so viel positive Dinge geschaffen hat. Und es war halt ja ein altes, heruntergekommenes Gebäude, was dann der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt wurde und wo einfach so viel entstanden ist, was, glaube ich, nachhaltig wirkt und einfach die Stadt an sich weit nach vorne gebracht hat und dadurch auch zeigt, dass es schon allein die Zwischennutzung, die in Betracht zu ziehen kann, große Einflüsse haben und sollte damit auch schon erwogen werden. Auch wenn es halt das Gebäude nicht für ewig geben wird, eine Zwischennutzung alleine kann schon viel bewirken.
Ja, danke für die vielen Beispiele. Ich glaube, das hat auch nochmal gezeigt, wie diese unterschiedlichen Aspekte zusammenkommen, vom gebauten Raum, der Aktivierung durch die Zivilgesellschaft teilweise oder aber auch durch private Akteure, die etwas hergeben, in die öffentliche Hand geben. Also dass es sehr unterschiedliche Konfigurationen gibt, auch für das Weiternutzen und Neubeleben. Und wir frieren hier schon langsam die Leute weg. Deswegen würde ich sagen, wir gehen in die Schlussrunde. Wir sind etwas wilder meandert als in den anderen Gesprächen. Und ich würde es aber gerne trotzdem nochmal zusammenbinden mit euren Wünschen. Wir sind jetzt gerade durch den gebauten Raum gegangen, durch zivilgesellschaftliche Aktivierung, aber auch durch die Rahmenbedingungen. Was würdet ihr euch wünschen oder was seht ihr als die konkreten Schritte, die wir jetzt gehen müssen, um diese regenerativen Praktiken, das Erhalten, das Um- und Weiternutzen, aber vielleicht auch das Zurücktreten und nicht mehr neue Rohstoffe hinzufügen, angehen sollten? Also was wünscht ihr euch für eure Arbeit, die ihr alle in diesem Bereich macht? Wer ist schon am bereitesten, diese Frage zu beantworten? Anja.
Ja, das ist ja auch am einfachsten, ne? Dann haben dich die anderen die klugen Sachen schon gesagt und man muss noch irgendwas Ausgefallenes sich überlegen. Na, ich glaube, es braucht Offenheit für neue Lösungen, sowohl im Bauen als auch im Nutzen, auch welche Gruppen mit wie an Hebeln sitzen. Also bei uns ist ja Beteiligung, Teilhabe ein wichtiger Aspekt. Und ich muss es aber auch noch den Bogen zu, also der politischen Lage, ja, also ich muss ganz klar sagen, ja, man muss irgendwie wählen gehen. Hier sind in anderthalb Wochen Landtagswahlen. Das ist was, das uns umtreibt. Klar, das kann man irgendwie, wir müssen uns vielleicht mit ganz anderen Themen beschäftigen. Deswegen denke ich erstmal so wählen, dass wir über solche Dinge in Zukunft sprechen können und dass nicht mehr die Frage ist, ob, sondern wie. Das dürfen wir nicht vergessen, dass da Entwicklungen passieren. Das war es erstmal, ja, schon von mir.
Danke dir. Johannes.
Vielleicht wäre mein oder mein Ansatz für die Zukunft, also dass man Lösungen findet, die ja auch einen Konsens ermöglichen, weil was ja auch viel immer oder was tatsächlich wahrscheinlich auftreten wird, ist, dass es viele Zielkonflikte zwischen verschiedenen wichtigen Aspekten gibt der Gestaltung des urbanen Raums. Also es gibt ja viele Ziele und viele Personen wollen in verschiedene Richtungen und dass man dort einen Konsens findet, weil alle Ziele können nicht erreicht werden und einige Ziele schließen andere Ziele aus und dass man da eine klare Strategie hat, wo es eigentlich hingehen soll, weil alles wird nicht funktionieren. Also ein Beispiel ist Holzbau mit und gleichzeitig Verwendung von Holz als Brennstoff, um klimaneutral zu wirtschaften, weil es gibt begrenzte Ressourcen, es gibt begrenzten Raum und dass man sich da klar drüber ist, dass man irgendwie eine klare Strategie hat, was macht man mit dem, was man hat und wo soll es hingehen.
Diese Ergänzung ist extra schön, weil du das nochmal rückbindest zu Fragen, die in den anderen Konversationen auch vorkamen. Und für mich auch rückbindest an das, was du vorher gesagt hast, dass sich doch auch sehr viel Konflikt über aktive Kommunikation lösen lässt. Heißt, dass wir einfach sehr viel auch über die Dinge reden müssen, ne, wenn wir gemeinsam Lösungen finden wollen. Also danke für deinen nochmal Schlussimpuls. Annabelle, aus deiner Perspektive, was sollen wir tun?
Also es ist bisher die schönste Schlussrunde, bei der ich je war. Ich bin ja ganz beeindruckt. Also nee, wirklich. Also finde ich richtig toll, was ihr schon gesagt habt. Und auch natürlich insbesondere wählen zu gehen und die Demokratie zu verteidigen. Ich denke auch, das ist derzeit extra geboten. Was ich mir wünsche und woran ich auch selber arbeite, ist eben die Vorurteile aufzubrechen, die, wie ich eingangs gesagt hatte, die Immobilienbranche, die Baubranche, Architektin, hegen, weil uns das überhaupt gar nicht weiterbringt und dass wir da alle unser Ego mal ein bisschen zurückstellen und sagen, okay, ich setze mich jetzt mit allen Beteiligten an einen Tisch, weil es gibt eine Lösung, die ist größer als ich oder es gibt ein Ziel, das ist auch wichtiger als vielleicht meine persönlichen Belange in diesem Fall und das wünsche ich mir, dass wir da offener sind und nicht mehr so. Ich merke das wirklich von oben herab und alle gegenseitig. Also es ist wirklich interessant, wie stark das ausgeprägt ist. Genau, und das wünsche ich mir, dass wir das hinter uns lassen, um an diesem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, das eben nicht heißt, CO2-Reduktion, zirkuläres Bauen. Ich meine, das Ziel ist ja, dass wir hier in Frieden weiterleben können und uns nicht gegenseitig zerstören. Das ist doch das Ziel. Und das wünsche ich mir, dass wir da alle dran arbeiten. Das ist so, aber ja, so ist es. Das ist mein Ziel, mein Wunsch.
Danke, Annabelle. Dominik, du hast das Schlusswort.
Bei so grandiosen Vorrednerinnen zeige ich einfach nur. Ich glaube, ich will einfach nur sagen, man sollte repariert mehr. Schätzt Dinge wieder, die bestehen, da sind, stopft Löcher in Socken und sieht das Kleine im Alltäglichen.
Danke.
Das Gute.
Ganz lieben Dank für diese Schlussrunde. Ganz extra lieben Dank heute für alle vier Episoden, auch für die Technik, an Frank und Thomas, der heute nicht da ist, aber der auch Teil ist von Radio Industry, die wieder diese wunderbare Aufnahme mit uns produziert haben. Ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank auch an das Team Bauhaus der Erde. Und Nina macht jetzt das Schlusswort.
Genau, ganz lieben Dank auch an dich, Angelika, fürs Moderieren. Lieben Dank an die tollen Gästinnen heute und auch lieben Dank an alle ZuschauerInnen, die sich hier mit Tee und Decken warm gehalten haben.
Das war Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Eine Produktion von Bauhaus Erde in Zusammenarbeit mit mir, Angelika Hinterbrandner. Moderation und Konzeption, Angelika Hinterbrandner. Projektleitung und Konzeption Bauhaus Erde, Nina Peters und Georg Hubmann. Ein besonderes Dankeschön geht an das gesamte Projektteam, im Besonderen für das Projektmanagement und den Jingle Laura Margarete Bertelt, Covergestaltung Laura Quade, Ton und Produktion vor Ort Frank Diersch und Thomas Müller von Radio Industry, Postproduktion Angelika Hinterbrandner. Regenerativ Bauen ist ein Projekt, das im Rahmen von Welten verbinden, Kulturland Brandenburg 2024-25 stattfindet. Die Produktion ist außerdem Teil des Projektes Rebuild, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Mehr Infos zur Bauwende findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Danke fürs Zuhören, für die Unterstützung und bis zur nächsten Folge.